herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs. Und in der 19. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Donat Fechow, Leiter Schoko und Kernteammitglied beim An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was aus Donats YouTube-Sketch-Kanal wurde. Für wie politisch Donat die Impro des An und für sichs hält, Spoiler, sehr.
Und was der nächste Entwicklungsschritt für theatrale Impro sein könnte.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Donat, es ist Januar 2025 und ich freue mich mit dir die 19. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Du bist in Zürich-Wiedikon aufgewachsen, hast deine Jugend mit Fußball und Tennis verbracht und hast nach der Sekundarschule die Fachmaturität absolviert. Danach hast du nach nur 3 Tagen im Kopf und nach 1 Semester in der Realität dein Theoriestudium an der ZHDK abgebrochen und für längere Zeit an verschiedenen Orten in der Kommunikation und im Marketing gearbeitet. 2014 hast du zum ersten Mal Impro gesehen und anschließend den Impro Basic 1 beim An und für sich besucht. Als Spielleiter bist du parallel mit Dinnerkrimi quer durch die Schweiz gereist und hast zum ersten Mal Theaterproduktionen begleitet und geleitet. Damals noch hinter den Kulissen. Nach der Masterclass, der Mitgründung eines Ensembles, Festivalbesuchen im Ausland, einer Nordamerika-Tour und der Co-Organisation von Spunk bist du seit 2018 Mitglied vom An und für sich und hast währenddessen das Studium zum Theaterpädagogen in Heidelberg zu 91,8% abgeschlossen. Seit Juli 2021 bist du Leiter der Theaterkurse und seit Sommer 24 zusätzlich der künstlerische Leiter vom An und für sich. Und jetzt hier bei uns im Podcast, Donat, was läuft bei dir?
Hallo Gary, hey. Ich freue mich sehr, in meinem Lieblingspodcast Gast zu sein.
Dein Lieblingspodcast?
Ja, ich höre auch nur 2, aber trotzdem, es zählt, also 3 vielleicht. Aber.
Okay, was sind die anderen beiden Podcasts, die du hörst?
Ich höre ab und zu punktuell den affirmative Podcast.
Talking Heads.
Genau, und Sternstumpf-Philosophie vom SRF.
Und du hörst Sternstumpf-Philosophie?
Ja, das finde ich mega geil, ja. Das finde ich sehr geil.
Also wirklich die 2 Stunden, die das Gespräch dauert?
Ich muss fair sagen, ich höre, ich schaue meistens die Folgen, also sozusagen die Videoversion davon. Aber ja. Voll, ich finde Sternstumpf-Philosophie ein sehr toller Podcast.
Hast du einen aktuellen Lieblingsphilosophen?
Nein.
Ne? Nein. Kennst du irgendeinen aktuellen Philosophen?
Also, ich kann nur sagen, jetzt reden wir sehr schnell über Bücher, das ist lustig. Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen das Buch von der Nina Kunz gelesen. Ich denke zu viel. Ich kann nur sagen, was ich gerade gelesen habe. Mhm. Das ist ein sehr tolles Buch und ich sehr empfehlen.
Ich muss mich oft auch, weil ich ihn, glaube ich, das erste Mal bewusst in der Sternstunde Philosophie wahrgenommen habe, an den Herrn Brecht, oder Precht, als Precht mit B. Richard David Precht.
Ja, genau.
Richard David Precht. Und es ist tagesformabhängig, ob ich ihn richtig interessant oder richtig bescheuert finde.
Also mir ist nicht tagesformabhängig.
Ist immer bescheuert?
Ich finde ihn schon schwierig, ja. Ich finde ihn schon schwierig.
Ich glaube, ich fand ihn mal interessant und ich glaube, er ist mit Corona ein bisschen abgedriftet. Aber abgesehen von Corona erinnere ich mich noch, dass ich ihn noch relativ interessant gefunden habe.
Also interessant insofern, als dass man ihm noch, also er hört sich gerne reden und ich ihn auch, aber.
ja, gut, aber wenn du Philosoph im Fernsehen und im Radio bist, das ist jetzt schon mal eine der Kernsachen.
Ja, voll. Aber inhaltlich bin ich schon nicht immer einig. Aber ich muss dazu sagen, so viel kenne ich jetzt auch nicht von ihm.
Ich auch nicht. Ich folge ihn jetzt auch nicht so aktiv. Was sind denn andere bedeutende, berühmte oder auch nicht so berühmte Persönlichkeiten, die für dich Inspiration sind?
Ich habe die absurde erste Antwort, Ruud van Nistelrooy.
Nur weil du als Kind mal Manchester United-Fan warst und ein Fußballtrikot von Ruud van Nistelrooy hattest.
Dass du das weißt.
Erst ja. Weiß ich.
Hey, ich bin, wie du vorher auch gesagt hast, ich bin ein riesen Fußballfan gewesen. Und im Herzen schon immer noch ein bisschen.
Ja, hast aber keine Ahnung mehr vom Fußball.
Ich habe einfach keine Ahnung mehr vom Fußball heutzutage, absolut. Aber trotzdem, immer wenn Fußball läuft oder ich spiele, werde ich sofort wieder aktiviert. Mhm. Und Ruud van Nistelrooy ist so, also Vorbild ist ja absurd, aber ich bin immer ein großer Ruud van Nistelrooy-Fan gewesen.
Aber jetzt wirklich eher so in eine Person, die dich inspiriert. Jetzt nicht einfach eine Person, die man aus irgendwelchen absurden Gründen anhimmelt, obwohl man sie gar nicht kennt.
Ja, ich finde eben, Vorbild noch gar nicht mal so ein einfaches Konzept. Okay. Und ich weiss nicht, ob ich im Fall Leute könnte anbringen, wo ich sozusagen als Persönlichkeit Vorbilder finde.
Aber deswegen finde ich das auch besser, damit inspiriert zu fragen, weil das kann ja dann ein Element, das muss ja dann nicht die Person vollumfänglich sein. Im Briefing hat Gerald vergessen zu erwähnen, wenn ihr denkt, dann macht ein paar Geräusche, damit keine Leere entsteht.
Hey, ich habe tatsächlich nicht so gute Antwort auf das. Ich bin das schon immer wieder gefragt worden. Und vielleicht würde ich sagen, ich bin eher von Werk inspiriert worden, als von den KünstlerInnen an sich. Also im Sinne von, es gibt Sachen, die mich inspiriert haben und die etwas mit mir gemacht haben. Aber das ist mehr ein Werk von jemandem als tatsächlich eine Person. Weil irgendwie eine Person als Inspiration impliziert ja, dass man sozusagen den kompletten Lebensweg von dieser Person irgendwie auf sich oder mit dem andockt und das interessant findet. Und das, also für das kenne ich zu wenig auch Biografien und wirklich Lebensweg von Leuten. Und B, bin ich dann mehr inspiriert von Sachen, die mich tatsächlich im Moment berühren. Und darum könnte ich wie sagen, vielleicht Musik oder Bücher oder also so Sachen, die mich inspirieren. Oder der Ruud van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy, guter Fußballer, gescheiterter Fußballtrainer. Zumindest bisher.
Ja.
Ruud van Nistelrooy.
Ja, aber sonst habe ich keine gescheitere Antwort auf das als Person.
Das ist okay. Du bist ja einer beim An und für sich, der sehr viel liest, wenn nicht sogar wahrscheinlich mit derjenige, der am meisten liest, zumindest wie man es so mitkriegt von uns. Zumindest bist du derjenige, der dauernd uns allen mitteilt, wie viel du liest.
Also, ich möchte das an dieser Stelle absolut abwehren und sagen, ich kann...
Nein, also ich würde sagen, Donald ist am Ende des Jahres zu ungefähr jedem An und für sich zweimal hingegangen und hat gesagt, ich habe dieses Jahr 38 Bücher gelesen.
Vergiss mich so Rundmailer alle nicht. Ja, stimmt. Und der Insta-Post.
Wo du die 38 Bücher gerankt hast. Aber dann, wenn... du wolltest uns wirklich wissen lassen, dass du gelesen hast und wir nicht. Aber dann gib uns doch mal eine Leseempfehlung. Jetzt hier so, der Januar ist zur Hälfte vorbei, die ersten guten Vorsätze sind über Bord. Vielleicht hat ja der eine oder die andere noch den guten Vorsatz. Im 25 lese ich mal mehr. Was wäre denn so eine Leseempfehlung von Donat Fecho, Leseratte?
Also ich glaube, eines meiner Lieblingsbücher im letzten Jahr ist tatsächlich etwas, was ich im Dezember gelesen habe. Wahrscheinlich wäre meine Antwort eine völlig andere zu einem anderen Zeitpunkt. Aber Der Schwimmer von der Zsuzsa Bank, ungarisch-deutsche Autorin, beziehungsweise deutsch-ungarische Autorin, sie schreibt auf Deutsch, also Originalsprache ist Deutsch, ist ein toller, wunderschöner literarischer Roman mit einer sehr schönen Sprache. Ja. Das ist, kann ich sehr empfehlen, Der Schwimmer von der Zsuzsa Bank.
Meine Damen und Herren, das war die erste Buchempfehlung in Donats absolutem Lieblingspodcast, der An und für sich Impro-Lounge. Und damit kommen wir zum Schluss der Einführung und bewegen uns direkt zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ich mache Impro seit dem Jahr 2014. Doch, 2014.
Zumindest habe ich das vorgelesen, ja, von dem Text.
Das ist auch richtig. Ich habe für meinen alten Arbeitgeber Shoutout an Event Booster. Ich will ein paar Mal Shoutout sagen. Übrigens, das habe ich glaube, wenn man Podcasts in Podcasts ist, muss man Shoutouts geben. Shoutout an Event Booster. Ich habe dort in Kommunikation und im Marketing geschafft. Und damals hat Leiter vom Spunk damals, der Gerald Weber, falls ihr das etwas sagt, hat damals events.ch oder Event Booster beauftragt für Werbeleistungen. Und eine von dieser Werbeleistungen war, dass wir einen Blogbeitrag über das Spunk 2014 schreiben, über das Improfestival in Zürich. Und ich durfte dort vorbeigehen.
Wie hieß der? Ich erinnere mich, mein glatzköpfiger, großer, schlanker Mann.
Ja, ich würde sagen, Shoutout Claudio Badert.
Stimmt.
Genau. Okay. Ich habe dich dort kennengelernt.
Am Spunk Apero,
genau.
Am Apero, die werden so gedacht, wir haben einen riesigen Apero organisiert und gedacht, oh, da kommen da ganz viele Gäste und Förderer und glaube ich.
Ich bin hoch.
Ja, ich glaube, neben Donald waren nicht mehr viele andere Leute da.
Ja, das stimmt. Ich habe dort das erste Mal Impro gesehen und nicht viel später, ich würde sagen 2 oder 3 Wochen später, bin ich im Impro Basics 1 gestanden mit dem Gary und dem Simon.
Mhm. Ja, du hast auch bei mir den ersten Kurs gemacht. Mhm.
Und der Simon, ja.
Danke für diesen Nachsatz.
Wie das, und der, vor allem der Simon.
Und vor allem der Simon. Kannst du dich an die erste Show noch erinnern?
Ja, auf jeden Fall.
Also erzähl mal.
Das ist ein Maestro gsi. Das ist der Cast-Maestro gsi mit dem ganzen Spunk. Im Comedy House. Ich glaube, damals war es noch Boulevard gsi.
Ja, es war sicher noch Boulevard.
Und ich erinnere mich, dass ich mich so kaputt gelacht habe. Ich erinnere mich an eine sehr spezifische Szene, wo jemand einen Brief durch einen Briefschlitz hat wollen durchrühren. Aber die Person ist gleichzeitig der Briefschlitz und der Brief gsi. Das war hilarious gsi damals. Das Ding wahrscheinlich, wenn ich so das Ding. Ja. Und ich habe das extrem lustig gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals so amüsiert habe, so viel gelacht habe. Mhm. Und habe dann gefunden, das muss. Also nein, man muss vielleicht dazu sagen, bevor ich überhaupt die Show gesehen habe, habe ich mit dir geredet und du hast mir nach etwa zwei Sätzen gesagt, hey, wir haben übrigens einen Kurs. und ich habe gedacht, ah, er denkt, vielleicht könnte ich das, während ich später nachher herausgefunden habe, dass der Gary einfach allen probiert, einen Kurs anzudrehen. Also habe ich damals so nicht gewusst, sondern habe mich geirrt gefühlt, dass er denkt, dass ich da etwas könnte. Und dann bin ich im ersten Kurs gewesen.
Ja, ich würde schon sagen, ich habe schon das Talent in dir entdeckt, dass es zu fördern galt.
Das ist lieb, aber ich weiss, dass du mal grundsätzlich bei allen auf Talent vermutest, was ja auch etwas Schönes ist.
Ja.
Aber ja, wenn wir ehrlich sind, ja schon sehr viele Leute sehr schnell sagen, hey, wir machen einen Kurs, komm doch mal vorbei. Das mache ich übrigens heutzutage auch.
Wie alt warst du da? Wie alt warst du 2014?
Donat und Matti, 21.
21?
Ist das möglich?
Ja, also ich weiß nicht, wenn du 93 geboren bist,
ja,
dann stimmt
das. Ich bin 93 geboren, ja.
Jetzt war... Du bist ja ich sag mal so, du bist relativ jung. Auch vor allen Dingen damals. Also vielleicht gibt's heute mehr jüngere Leute in Kursen, aber sicher warst du damals immer einer der Jüngsten.
Voll.
Wie war das so? Kannst du dich daran erinnern?
Ich muss sagen, ich habe wenig Erinnerung sozusagen an mein Jungsein in diesen Kurs. Mhm. Vielleicht auch einfach, weil auch schon damals Atmosphäre so so etwas nicht sozusagen relevant gemacht hat und nicht gesagt hat, das sind die Jungen und das sind nicht die Jungen, die fahren, nicht die fahren. Also ich habe das Gefühl, ich habe das nie irgendwie zurückgespiegelt bekommen und habe das darum auch nie wirklich so wahrgenommen. Vielleicht, weil ich mich damals ja auch ich habe mich nicht mega jung gefühlt, so, das kann man vielleicht, also im Sinn von, ich weiß nicht, ob ich mich wie 21 gefühlt habe damals, wenn ich jetzt 21-Jährige gesehen.
Was mich noch interessiert, wenn ich an den Cast vom Spunk 2014 zurückerinnere.
Wer ist das?
Der Martin Esters und die Anja... Antje Kessler aus vom Fast Forward Theater aus Marburg. Oh, Magdeburg. Ich bin mir ziemlich
sicher, dass
Mark.
Nein.
Das eine ist im schönen Hessen und das andere hat gerade einen furchtbaren Unfall auf einem Weihnachtsmarkt gehabt. Und aus die Impro-Gruppe Artig aus Wien, die es glaube ich so nicht mehr gibt. Lino hieß er und wie sie heißt, weiß ich nicht mehr. Wenn ich an die zurückdenke, waren das ja alles nicht Impro-Spielende, die jetzt so extrem verbal funny waren. Jetzt finde ich es ja interessant, weil du bist ja sehr für einen eher verbalen, eher für einen Comedy, eher für einen Game of the Scene Stil bekannt. Was löst die Erinnerung? Und ich meine, Niki war im Cast und ich war im Cast und Simon war, glaube ich, im Cast und Maurer war im Cast. Was löst es bei dir aus, wenn ich sage, du, das war ja eigentlich ein ganz anderer Stil, als du dir jetzt 10 Jahre später erarbeitet hast?
Ja, ich meine, also das bestätigt oder das passt ja zu dem, was ich vorgesagt habe. Ich kann mich erinnern, wie jemand ein Brief integriert wurde, ist ein Briefschlitz in Spiel das Ding.
Ja.
Das Ding ist ja ein super körperliches Spiel.
Das und ich heutzutage, nicht nach Donut.
Ich finde das auch wirklich nicht ein tolles Spiel zum Spielen oder schauen heutzutage. Aber ich glaube, damals hat mich vielleicht... Und das ist dann vielleicht eine interessante Beobachtung oder Reflexion davon, dass mich damals nicht unbedingt der Content an sich so gefesselt hat, sondern wie viele Leute ja den Podcast schon beschrieben haben, irgendwie die Freude und die Leichtigkeit, die Impro gemacht hat, und die Unmittelbarkeit und das Tempo. Ich glaube, ich war damals vor allem vom Tempo beeindruckt gewesen und habe gedacht, fuck, die sind hure schnell, die können hure krass Neues kreieren.
Dann würdest du also sagen, das wäre ja die zweite Frage in der Biografie, warum machst du Impro oder warum hast du es damals gemacht, weil dich dieses Tempo, diese Kunst, Handfertigkeit beeindruckt hat?
Ich glaube ja. Also und ich bin, vielleicht muss ich ein bisschen zurückgehen, um das zu beantworten. Ich habe damals in meiner Jugend, als ich so 14 oder 15 war, habe ich mit einem Freund von mir, du lachst, weil ich sage jetzt ein großes Shoutout.
Weil ich die Videos mal gesehen habe, du hast mir mal gezeigt.
Ist das so?
Ja, ja. Also erzähl aber weiter.
Oh, wirklich?
Ja, ja. Aber jetzt muss ich erst erzählen, was für Videos.
Also,
die Zuschauerinnen wissen das noch nicht.
Ja, du hast vorgegriffen. Ich habe mit einem Freund von mir einen YouTube-Channel gehabt, der hat geheissen, My Sketch Comedy, echt. Irgendwie so etwas, mit so einem geilen Logo. Liebes Internet, ihr findet das nicht. Die haben das auf privat gestellt, aber auf privat gibt es noch auf YouTube. Wo wir so Sketches probiert haben zu drüllen, zumindest. Es hat tatsächlich drei Sketches gegeben, oder es gibt drei Sketches, die online sind, oder beziehungsweise versteckt online sind, wo ich mich schon mega für Comedy interessiert habe. Ich bin so, meine Sozialisierung mit Comedy ist so Scrubs vor allem gewesen. Ich habe irgendwie Scrubs und Family Guy sind so die beiden Sachen gewesen, die irgendwie so das Comedy-Ding in mir geweckt haben und ich es einfach sehr faszinierend gefunden habe, wie man irgendwie Leute kann unterhalten kann, aber mir Leute unterhalten. Und ich glaube, das hat mich schon fasziniert und getrieben. Und der Inhalt damals am Sprung war schon ein bisschen irrelevant gewesen. Aber trotzdem ist es halt, es hat 200 Leute haben gelacht. Und 200 Leute sind unterhalten gewesen. Mit etwas, das nicht vorbereitet gewesen ist und wo so ein höchstes Tempo und so eine höhere Intensität auch hat. Das hat mich einfach mega fasziniert und habe gedacht, oh shit, ich will auch. So.
Also wenn ich ihm zuhöre, würdest du sagen, dich hat damals die Comedy fasziniert, du kamst vom Interesse von Comedy her und das hat sich wahrscheinlich nicht verändert in den letzten 10 Jahren, sondern eher deine Vorstellung von Comedy hat sich vielleicht geschärft. Ist das richtig?
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, ich bin damals schon an Comedy interessiert gewesen und habe das gemacht, weil mich das interessiert hat. Und voll. Und dann, dass es nicht mehr das Gleiche ist wie damals oder dass es mega körperliche SpielerInnen gewesen sind an dem Cast oder so, ist ja logisch, dass sich in 10 Jahren Auseinandersetzung mit dieser Form, mit anderer Comedy, das verändert, wandelt und anders wird. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das in 5 oder 10 Jahren auch nochmal anders ist, als es jetzt ist. Also ich hoffe es, weil sonst wäre es nicht gut.
Du warst ja bei mir in der Masterclass, das müsste 2016 gewesen sein. Es war auf jeden Fall die zweite Masterclass, die legendäre zweite Masterclass, in der auch Björn und Leonie und Daniela Landert und x andere, der
Reto Meier, der heute noch da ist, Linda Gigli, die noch in der Impro-Szene und ist, Dominik Lautenschlager, der noch unterwegs ist.
Das war schon
Mari Hilfiger, ich will es nur niemand vergessen. Da ich
viel Glück, du hast noch ein paar vor dir.
Ja, aber nur, die noch aktiv sind in der Szene auch.
Mari. Matthias Zocher?
Der ist sicher auch lang aktiv gewesen. Voll, also es gibt ein paar Leute, die immer noch aktiv sind. Das ist schon beeindruckend und auch schön, wieder zu sehen, du bist am Hirn, ob wir
Annette? Leute gegessen
haben. Annette Geier. Annette Geier, ja.
Annette Geier Leisch.
Geier Leisch,
ich weiß es nicht genau, ja.
Ja, doch.
Wenn wir jemanden vergessen haben und du hörst diesen Podcast, das tut uns wahnsinnig leid. Mir ein bisschen mehr als Donat, aber mir sicher. Und was ich gerne wissen wollte, ist, du hast ja dir währenddessen das Leben finanzieren müssen während der Masterclass und hast dann beim Dinner-Krimi vom
Peter Denlo,
als Spielleiter mitgemacht. Und mich würde interessieren, auch das war ja Comedy, also Dinner-Krimi ist Comedy, der Donner verzerrt das Gesicht, denn ich werde ihn gleich mal fragen, erzähl uns mal von dieser Dinner-Krimi-Zeit und wie sie dein Comedy-Verständnis und dein Impro-Attitüden geprägt hat. Und erklär auch vor allen Dingen, wie Dinner-Krimi von Peter Denlo funktioniert.
Genau, also Dinner-Krimi von Peter Denlo funktioniert folgendermaßen. Der Peter Denlo schreibt die Stücke alle selber. Also es sind wirklich, der verschließt sich irgendwo ein, schreibt die Stücke, probt die dann mit einem Cast aus, ich glaube, es ist immer Doppelbesetzung, also irgendwie 6 bis 8 Leute, so irgendetwas. Und die gehen dann in jeweiligen 4 Konstellationen auf Tour durch die Schweiz. Und zwar, speziell daran ist, in Restaurants. in den Restaurants von gehobener Preisklasse, muss man fairerweise sagen. Und spielen vier Akte jeweils vor dem ersten Gang, nach dem ersten Gang, also sozusagen zwischen den Gängen spielt das Stück. Mhm. Und ich habe das begleitet als Spielleiter, das heisst, ich bin eigentlich vor Ort gewesen, bin mit dem Haus, also im Service in Kontakt gewesen, habe den SchauspielerInnen in den Arsch gegeben, wenn man gesagt hat, wenn sie am Rauchen gewesen sind, sie müssen weitergehen, habe ihnen Mineralwasser und andere Getränke organisiert.
Du meinst alkoholische Getränke?
Coca-Cola unter anderem.
Und also in den Getränken mal Cola und anderes drin, sozusagen.
Genau, Sinalco, Rivella und so weiter und so fort organisiert. Und haben dann aber auch so Sachen gemacht wie, es hat so Sound-Cues gegeben, es hat unter anderem Schüsse gegeben, das ist schon Nummer 1 tolle Tätigkeit gewesen von dem Job, ich konnte Schüsse machen. Also ich würde sagen, hinter der Produktion gesessen und habe sozusagen die Strippen, also nicht Strippen gezogen, aber habe einfach sozusagen geschaut, dass die SpielerInnen möglichst frei und freudvoll können spielen. Mhm. Und ich glaube, dort hat mir das extrem viel gebracht im Verständnis darum, was eine Theaterproduktion braucht und vor allem, was für Rahmen sie benötigt, dass die Leute möglichst frei und kreativ können arbeiten können.
Mhm. Und wie hat es dein Comedy-Gefühl geschafft? Weil als ich das als Comedy erwähnt habe, hast du recht das Gesicht verzogen.
Hey, ich möchte tatsächlich nicht zu viel Negatives auch über die Produktion sagen. Ich habe mega viel davon lernen bei dir, Krim. Ich bin mega dankbar um die Chance. Ich habe mir das können, also ich habe davon gelebt. Ich konnte mir das finanzieren. Und ich glaube, es hat insofern mein Comedy-Verständnis verändert, indem es eine Abgrenzung geschaffen hat zu was mich auch nicht so interessiert. Also ich muss schon fairerweise sagen, dass ich das nicht besonders funny oder unterhaltsam oder lustig gefunden habe.
Was war denn das für eine Art von Humor?
Ich glaube, ich muss Denkgeräusche machen.
Ja, ja, denke genau.
Jetzt dran. Ich glaube, um es so ganz einfach zu kategorisieren, eher so ein bisschen überzeichnete, also sehr grosse Figuren vor allem, was schon mal nicht so ist, was mich auch in der Impro interessiert, weil grosse Figuren ein bisschen Gefahr laufen, manchmal ein Stereotyp zu sein. So. Ja, so ein bisschen Schenkelklopfer, würde ich sagen. So ein bisschen, aber was auch immer das heisst, das ist auch nicht so einfach zu sagen, aber ich glaube, sehr gross alles, ist sehr big, sehr überzeichnet, sehr
also eher so schwankartiges Theater.
Ich würde sagen, so schwankartiges Theater, ohne den Krimi will jetzt nicht zu treten.
Also ich gucke gerne einen Schwank.
Ja, ich
wohne auf dem Land, ich habe letztens so einen schönen Schwank
gesehen. Ist das so?
Ja,
ist das
von der so? Bühne Wintertal. Shoutout an die Bühne Wintertal.
Ja. Wieso ist das, also warum gefällt dir das?
Es ist sehr, also ich muss zugeben, was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist die Freude, mit der die, das sind ja dann Laien in dem Fall, das ist jetzt einfach Menschen aus dem Wehmtal, die das einfach, ich glaube, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ein Stück erarbeiten und aufführen und dann in allen Dörfern für 3 Monate lang aufführen. Ich habe die Freude der Leute daran, das zu machen, gut gefunden. Ja. Und darunter liegt einfach eine sehr plumpe und durchaus auf so einem Landtheater groß und simpler Slapstick, aber natürlich auch alles so groß geschrieben, damit, weil ich behaupte, die wenigsten Schauspieler könnten das fein darstellen. Das ist wie, ich habe einen Bekannten von mir aus Köln, der auch Impro-Spieler ist, der war ganz schlimm, der war Drehbuchschreiber für Reality-TV.
Oh, okay.
Also dieses halb geskriptete Frauentausch und solche Dinge, die so halb geskriptet sind und da, wenn sie dann irgendwie nach Ibiza gehen und so, und wo der auch gesagt hat, es gibt in dem nur 3 Emotionen und das ist leise, normal und laut. So, Punkt. Das geht. Du kannst Leute schreien lassen, du kannst sie leise reden lassen, du kannst sie normal, aber du könntest jetzt nicht für Emotionen so darstellen lassen, damit sie durchs Fernsehen ankommen. Und ich finde es immer noch schön, wenn irgendwas rauskommt, an dem die Leute Freude haben, aber das auch auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist. Und dann saß ich da und ich habe mich prächtig amüsiert über sehr, sehr plakativ billigen Humor und Verwechslungs- und so Comedian-Arte-artiges Theater. Ich habe ja auch mal einen Comedian-Arte-Kurs gemacht. Aber vor allen Dingen, weil es eher so ein bisschen war wie ein Abschlussshow von einem Kurs. Also toll, was die da hinkriegen.
Aber es ist schon ein spannender Blickwinkel auf eine Theaterproduktion, zu sagen, ich schaue nicht dem Inhalt per se zu, sondern eigentlich schaue ich es den Leuten zu, die es machen, und erfreue mich an ihrer Spielfreude.
Und der Inhalt muss einfach ein Minimum mich mittragen. Ich glaube, der Inhalt ist nicht komplett egal, aber es gibt andere Dinge, wo da wäre der Inhalt viel wichtiger.
Wie würdest du sagen, das ist ja zum, Sie sind mit der Direktorin, ist das bei Impro auch so? Also ich muss sagen, vielleicht muss man sagen, professionellem Impro-Theater.
Ja.
Wie gross würdest du dort, welchen Anteil ist?
Ich glaube, alles hat beide Anteile und ich glaube, Impro-Aufführungen, die den Zuschauern komplett verstecken, dass die Menschen daran Freude haben und sich so versuchen, 100% auf Inhalt zu gehen, finde ich nicht gut. Ich finde, es darf Shows geben, die innerhalb dieser Pole sich bewegen und vielleicht von einer Abschlussshow und eine Maestro, die und vielleicht sogar zum Teil im Theatersport, die das sehr deutlich machen sollten, auch den Struggle und die Fähigkeit, bis hin zu einem Show vielleicht eher wie Böse, das eher auf der anderen Ende wäre, wo es sehr um das Narrative und die Figuren geht und du das immer weniger siehst, woher das eigentlich kommt. Aber ich glaube, alle Shows sollten beide Elemente haben und es obliegt den Zuschauenden, für sich zu entscheiden, welcher Aspekt ihnen mehr oder weniger taugt. Ich finde aber, es ist ein inhärentes Element der Impro und auch des professionellen Improvisierens ist der Akt an sich, die Spielfreude an sich und der große Unterschied zu dem, zu vielleicht performativer Kunst oder so einem nicht komplett durchgeskripteten Theaterstück. Hm. Ja, dass wir bei uns, so, finde ich, immer noch den Aspekt zeigen, dass des Machens und Erfindens. Und das habe ich, glaube ich, hier in dem Podcast noch nicht erzählt, aber es ist eine Geschichte, die ich öfter schon erzählt habe. Die allererste Show, die mein Vater von mir gesehen hat, war, als Simon, Niki und ich in Deutschland auf Tour waren mit unserem Stück The Naked Stage. Das war ein improvisiertes, dreiaktiges Kammerspiel. Ging ungefähr eine Stunde. Und wir haben das in Neustadt an der Weinstraße gespielt. Und das war nicht so weit weg, wo meine Eltern wohnen. Und wir hatten aus unserer Sicht eine der besten Aufführungen ever. Mit inklusive, dass ich glaube, ich war der verstorbene Geist des Vaters, der quasi mit dem Kind im Haus wohnte und das wurde aber erst im zweiten Akt klar, hat aber da komplett Sinn gemacht die ganze Zeit und wir kamen raus und sagen, wow, eine der besten Aufführungen, die wir je gemacht haben und richtig großes Theater. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir mit der Gruppe, die uns eingeladen hat, zusammen ein paar freie Szenen eher improvisiert, so Szenen, aufgesetzte Szenen, also nicht ganz Games, aber eher so Prämissen aufgesetzt und die dann improvisiert, das war auch sehr cool. Und danach ganz stolz, weil ich war davor super nervös, Simon und Niki kennen die Geschichte, wie unglaublich nervös Gerald vor dieser Aufführung war, weil das erste war, dass meine Mutter und mein Vater und meine Schwester das gesehen haben und ich ging danach relativ selbstbewusst und stolz zu meinen Eltern und sagte, tada, das ist jetzt, was ich hier machen möchte und mein Vater meinte dann, also er hat die zweite Hälfte richtig cool gefunden.
Das sind Games, die
das war das, also diese aufgesetzten Prämissenszenen. Das war weniger Games, sondern ihr seid zwei Clowns auf einer Parkbank, spielt. Und dann ist er, und die erste Hälfte, also er hat es auf Englisch gesagt, well, the first half was more like bad theater. Und ich so, hä? Und er guckt, ich habe nicht gemerkt, dass ihr improvisiert habt. Okay. Aber das, was der Text und das Spiel, das war dann schlecht. Also er hat gemeint, also entweder muss ich das Improvisieren sehen und das hat er im zweiten Teil so gut gefunden, weil er hat das Reagieren und das Agieren und das die Gedankengänge gesehen. Und beim ersten hat er das verpasst, er hat es vergessen und wenn er es vergisst, dann war es eigentlich nur noch schlechtes Theater.
Ich kenne die Geschichte sehr gut. Es ist mir auch weirdly präsent irgendwie. Irgendwie ist das etwas, wo ich irgendwie, voll.
Er hat mich massiv geprägt.
Ja, und du hast mir, glaube ich, sogar schon mehrmals von der Geschichte
erzählt. Ja, weil das ist der Moment, wo mein Improweg sich verändert hat von, ich war Harry Olli, Impro-Theater mit Tiefgang.
Oh, das hat's verändert?
Das war's.
Oh, wirklich?
Also respektive, nicht der Moment, sondern dann, weiß nicht, 2-3 Monate später, als ich mit meinen Eltern zusammen anlässlich eines runden Geburtstages meiner Eltern in Rom war und wir nochmal drüber gesprochen haben. Das war der Moment so, aha. Also so jemand wie mein Vater, mein Vater ist totaler Bildungsbürger. Also der war überhaupt nicht ein simpler Mann. Und dass der gesagt hat, das eine fand ich toll, da habe ich gesehen, was ihr tut, und das fand ich wirklich würdig. Das andere war einfach mittelmäßiges Theater. Und das hat meinen Weg dann eher zu John Stonish und Comedy und wirklich aktiv reaktiv. Also das ist schon mein Vater schuld.
Und hat dich das deine Entscheidung geprägt, weil du sozusagen aus Vorbildgründen, also weil sozusagen dein Vater so als Vorbild war, oder weil es tatsächlich Es war ein inhaltlicher Shift, wo du plötzlich merkst, er hat recht.
Also er hat recht, aber mein Vater war ein Mensch, der, wenn er mit dir geredet hat, dir die Wahrheit gesagt hat, also seine Wahrheit.
Ja.
Und nicht gesugarcoated, und mein Vater muss dann auch nicht höflich sein, der hat dann gesagt, das so sehe ich's, Punkt. Und mein Vater hat sich wochenlang darüber Gedanken gemacht. Also als wir da in Rom darüber gesprochen haben, hat er wirklich darüber nachgedacht und hat mir das dann erklärt. Ja. Und das war sehr wohlwollend. Er hat gemeint, ja, wenn du auf diesem Weg gehst, dann muss ich dir wirklich nicht die, sondern meine Wahrheit sagen. Du musst mit meiner Wahrheit umgehen. Kannst du ja trotzdem einfach nicht tun, aber du musst das anhören. Und ich habe dann drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, er hatte recht. Und dann habe ich für Dave Morris seine Webseite, der hat damals einen Blog gehabt, einen Text geschrieben, Why Don't You Write It? Und da habe ich dann die These aufgestellt, Impro-Theater muss immer seinen Akt zeigen, weil sonst bist du einfach nur ein fauler Autor. Finde ich. Und stehe heute noch zu. Und das hat meinen Weg halt eher zu dem erst reaktiven, wirklich spontanen oder spontane auch zeigen und dann halt auch eine höhere, viel höhere Zuneigung zu Johnstone und den Games, die ich davor eigentlich abgelehnt hatte. Also ich kam von Games, hab sie weggelegt und dachte, alles Crap, ich mache jetzt nur noch hochtrabendes Theater und bin dann wieder dadurch zurückgekommen. Aber eigentlich, mein lieber Herr Fichot, geht dieser Podcast um dich und nicht um mich.
Hast du mich jetzt auch gerade interessiert?
Das ist sehr nett. Was ist denn deine All-Time-Lieblingsshow?
Ich habe mir das natürlich sehr gut überlegt, weil ich gewusst habe, dass das kommt. Es gibt eine Antwort, die ohne Frage ist Maestro. Mhm. Auch die Show ist, mit der ich gross geworden bin, im Sinne von, es ist die erste Show, die ich gesehen habe. Es ist mit Abstand die Show, die ich am meisten gespielt habe. Es ist die Show, die ich am meisten gesehen habe. Und einfach wie die Show gebaut ist, wie sie in sich Dramaturgie, wie in ihrer Dramaturgie angelegt ist, wie sie auch nicht so erfahrene ImprovisateurInnen kann mitnehmen, wie sie das Publikum kann begeistern, wie es interaktiv ist. Und ich finde, das ist einfach eine hure geile Show und bringt so viel zusammen von dem, was ich toll finde. So.
Warum ist das nicht Donald und Björn?
Genau, aber ich würde sagen, zum Spielen ist es wahrscheinlich trotzdem Donald und Björn.
Okay.
Weil ich dort am meisten inspiriert bin. Ich bin mehr inspiriert bei Donald und Björn als bei Maestro. Mhm. Ich habe mehr Raum, ich habe mehr Zeit, ich habe den Björn.
Kannst du für die Zuhörenden, die schon nicht gesehen haben, wirklich in zwei, drei Sätzen uns Donald und Björn erklären?
Donald und Björn funktioniert so, dass man sehr fest an Middleditch und Schwartz angelehnt.
Und für die Middleditch und Schwartz nicht kennen?
Middleditch und Schwartz ist eine Show, wo sehr fest angelehnt ist an Teacher and Dave.
Und für die TJ und Dave nicht kennen?
TJ und Dave ist eine Show, die sehr fest angelegt ist an Donald und Björn.
Ich wusste, dass er diesen Witz jetzt machen würde. Und jetzt kommen wir zum Punkt, mein Lieber.
Donald und Björn ist eine Show, wo wir mittlerweile jemand von uns ein Szenario, eine Idee, eine Art von Inhalt mitbringt. So etwas wie eine Show an einer Tankstelle, eine dystopische Show. Mhm. Irgendetwas der Art mitnimmt, der andere weiß es nicht. Und inspiriert von dem führen wir ein Gespräch mit dem Publikum. Mhm. Dann zu dem Thema. Wer von euch schafft an einer Tankstelle?
Das heißt, der andere erfährt es, während man mit dem Publikum redet.
Genau. Okay. Genau. Und wer von euch schafft oder hat schon mal an einer Tankstelle geschafft? Mhm. Wer hat eine Geschichte von der Tankstelle? Wer hat so? Wir machen ein ehrliches Gespräch, ohne das Publikum irgendetwas Lustiges muss erzählen. Und davon inspiriert spielen wir ich drücke mich davor zu sagen, eine Storyline, eine Welt bespielen wir in dem. Mhm. Wo man eigentlich dann relativ assoziativ, würde ich sagen, vom einen zum anderen findet. Und das macht für mich ein bisschen die Unterscheidung von narrativer Impro zu der. Wir suchen nicht eine Storyline, sondern sie passiert uns. Das ist mehr in einer, ja.
Also TJ und Dave würden das ein Slice of Life nennen.
Es geht dann oft doch in eine Art Narrativität hin. Es liegt irgendwo dazwischen, zwischen bei narrativer und Slice of Life Impro.
Auch weil es dann oft größer werden kann. Bei Slice of Life ist ja so Realismus,
ja,
ist ein großes Element. Und bei euch ist es quasi wie Slice of Life, das dann auf einmal aber dann ein bisschen fantastischer, narrativer. Also nicht, dass Hexen kommen, aber dass es dann größere Abenteuer gibt.
Ja genau. Mhm. Genau.
Okay, cool. Was war dein Lieblings-An-und-für-sich-Moment?
Hey, mein Lieblings-An-und-für-sich-Moment ist schon definitiv die Eröffnung vom Theater mit Solhaus gewesen, am 4.3. 2021. Mhm. Und zwar einen sehr spezifischen Moment.
Davon. Die digitale Show. Mhm.
Die digitale Show, und zwar der Moment, wo alles fertig war, wir die Notausgangstüren aufgemacht haben und das fucking Vulkan vor der Tür gehabt. Ich weiß nicht warum, aber in dem Moment hat sich irgendwie mein Gedächtnis brennt. Und es gibt auch ein Video davon, wie die Emilia so die Arme aufreißt und schreit, oh ja. Und das ist so ein Moment von extremer Erleichterung auch gewesen. Mhm. Ich erinnere mich, dass das Theater im Zollhaus ein in einer Zeit von Covid, wo wir nicht gewusst haben, wie es an und für sich wird weitergehen, wenn wir ehrlich sind. Und wir es auf die Beine gestellt haben, die Show zu machen. Und die Show war durchaus ein Stress gewesen, auch währenddessen. Oh, ja. Und jetzt nicht locker flockige Impro-Show, sondern die war schon auch angestrengt gewesen, stellenweise. Und dann dort vor die Tür können zu kommen. Und ich und auch die Vulkan, die so etwas im wahrsten Sinne vom Wort explodierend haben und so die Anspannung, die aus dem rausbricht und so alle jubeln und freuen sich und umarmen sich. Und das war so ein Funke, der irgendwie gesprungen ist in dem Moment.
Ich glaube, das waren Simon und Leonie, und vielleicht die Mary, die das organisiert haben. Ich weiß aber auch noch, dass es einen damaligen, ich weiß, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, einen Pfirsich-Fan gab, der ganz in der Nähe vom Zollhaus gewohnt hat.
Wie, wo mit einer Flasche Champagner.
Der dann nachdem der Livestream fertig war, mit einer Flasche Champagner vorbeigekommen. Das kann ich auch nie vergessen.
Das erinnert mich auch,
Und du, Niki, ich, Björn, spezielle Arten von Zigaretten geraucht haben, das weiß ich auch noch an dem Abend.
So Sportzigarette.
Sportzigarette. Und mein Fuß immer dicker wurde, weil ich mir ja meine Sehnen gerissen habe.
Ah ja, stimmt!
Du bist ja am... Während dem Stream.
Ganz ist am während dem Stream
ja, sogar? Ganz am Anfang. Also
stimmt, das habe ich komplett ausblendet, dass du ja umgekinkt bist.
Und saß dann da mit einem dicken Fuß.
Was ja zusätzlich irgendwie... Es ist wirklich... Der Abend ist verdammt geladen gewesen. So.
Ja, ja.
Und irgendwie das Streambare hat es auch ein bisschen weniger einmalig gemacht, gefühlt. Zumindest in der Wahrnehmung.
Ja, und die Kontrollverlust, ich weiß noch, wie sauer wir alle waren, als dann auf einmal nach dem Stream, ich weiß nicht, ob es direkt danach oder nach, rauskam, dass man dauernd Atem gehört hatte und keiner von den Punks, die da an den Kopfhörern saß, uns irgendwann mal mitgeteilt, Leute, wir müssen die Mikrofone anders machen, sondern die haben das einfach gar nicht gemerkt. Ich weiß noch, also ich meine, nichts gegen die Grizzlies, die haben, glaube ich, einen mega schönen Job gemacht im Ganzen, im Großen und Ganzen, aber ich weiß noch, wie es hat die ganze Zeit die Atemgeräusche, weil wir haben die ja nicht live gehört. Wir haben uns ja nicht quasi verstärkt gehört, sondern wir haben gespielt, so wie wir waren, hatten einfach Headsets an.
Ja, ja, stimmt. Ja, voll. Ey, das ist ein mega emotionaler Abend gewesen. So. Es gibt auch ein legendäres Video vom Krigel Riesen.
Ja.
Shoutout Krigel Riesen an dieser Stelle. wo so 2 Minuten bevor die Show angefangen hat, wirklich
Interviews macht.
Interviews macht. Und ein Bild, wo man bleibt, ist der Frank Reynolds, vom Dinosaurier-Baby redet, wo jetzt so ausbricht. Und Dinosaurier-Baby, wo noch nicht perfekt ist, aber hure geil, dass es da ist.
Mhm.
Das ist das Bild, wo mir in Erinnerung geblieben ist.
Ich weiß noch, meine Mutter hat mir, oder meine Schwiegereltern, ich weiß nicht mehr, eine von beiden, so direkt vor der Show Nachrichten, hey, wir kommen nicht auf die Website drauf, der Login funktioniert nicht, wir haben versucht, das Ticket zu kaufen und ich habe dann während unten Melanie und Björn angefangen zu moderieren, noch irgendwie versucht, per WhatsApp meinen Eltern oder meinen Schwiegereltern Zugang zu dieser Live-Aufzeichnung und ich muss ja zugeben, heute kann ich es jetzt 3-4 Jahre später verraten, ich habe Melanie gebeten, Hochdeutsch zu moderieren, damit meine Schwiegereltern und meine Mutter was von der Eröffnungsfeier verstehen. Hat Melanie auf Hochdeutsch und Björn damals auf Schweizerdeutsch moderiert.
Frech, aber fair enough.
Ja, wir haben das ja auch noch. Ist es auf YouTube? Wir haben das Video. Ich glaube.
Zum den Kreis schliessen, auch das ist privat auf YouTube online. Nicht auf dem MySketch-TV, aber auf einem 40-Kanal.
Vielleicht sollte man das mal einfach mal entprivatisieren.
Schreibt doch um gerald.40.ch, wenn ihr findet, ihr wollt die 4.3.21 Theater- und Zollhaus-Eröffnungsshow live mit Atemgeräusch auf YouTube haben.
Und Interviews und ganz vielen kleinen Zwischenmomenten. Ja, Donald, ein schöner 41-Moment. Dann zum Schluss des biografischen Teils, du weißt, was jetzt kommt. Donat, was ist die eine Impro-Weisheit?
Denkgerüst. Hey, ich glaube, meine eine Improweisheit, zumindest momentan, ist, alles, was du für den nächsten Schritt brauchst, liegt im Letzten.
Bitte führe das aus.
Alles, was für im Letzten. Also ich glaube mega fest, es gibt ein wunderbares Zitat oder ein wunderbares kurzes Interview, 3 Minuten, mit dem Key von Key & Peele, wo mich extrem inspiriert und meine Gedanken zu Impro geprägt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Wo er das sagt, wie Kamera die
Rückwärts, ja, genau, fährt. Ja. Ich probiere es so gut wie möglich zu paraphrasieren. Er sagt, dass Impro oft wahrgenommen wird als Form, wo man immer vorwärts geht und das eigentlich eine falsche oder eine Betrachtungsweise ist, die nicht ganz stimmt, sondern seiner Meinung nach, dass eher ein Zurückgehen ist. Das heisst, ich sehe am Gary sein Gesicht und ich mache einen Schritt zurück und sehe das Podcast-Mikrofon und denke, ah, es ist ein Podcast, und mache einen Schritt zurück und sehe Skiwerfer und denke, ah, wir sind im Theater, und gehe einen Schritt zurück und sehe Vorhänge und denke, ah, das Publikum ist da und so weiter und so fort. Also eigentlich im Zurückgehen und im Betrachten dessen, was wir schon etabliert haben, kreieren wir die Realität von dem, was man bespielen könnte. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass es ein Zurückblicken und ein Reintegrieren und ein Reuse und ein Neu in Kontext setzen ist, was irgendwie meiner Improphilosophie zu Grund liegt. Zu sagen, was ist schon da und wie können wir mehr von dem machen oder wie können wir das wichtig machen für was kommt. Und ich glaube, das liegt ist wahr im ganz kleinen Kontext, in einer Szene, dass wir eben genau das machen können in einer Szene. Was haben wir schon und wie passt das zu dem, was kommt? Ich glaube aber auch, dass es im Grossen stimmt, und zum Beispiel in einer Show, ist ganz einfach, was für ein Publikum zum Beispiel haben wir? Was ist schon passiert? Was für Stimmung liegt im Raum? Was ist vielleicht gesamtgesellschaftlich auch gerade passiert? Was ist schon da, was man könnte verwenden? Und weniger, wir schauen vor und probieren nur zu kreieren, sondern was ist da und wie können wir das verwenden, um den nächsten Schritt zu machen?
Ich finde das ein schönes Zitat. Ich kenne das natürlich, dieses schöne Schwarz-Weiß-Video.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, ich würde es einfach
interpretieren.
Nein, nicht interpretieren, sondern andere Worte wählen. Wie nennt man das? Umformulieren. Weil ich finde, das Rückwärtsgehen funktioniert in seinem Bild, weil er quasi das Bild von einer Kamera macht. Also er erzählt dir, dass es ist wie eine Kamera, die zurückgeht, und dann siehst du immer mehr von dem Bild. Mhm. Aber ich glaube, dass es geht nicht darum, dass du wirklich zurückgehst, sondern ich glaube, was er versucht zu sagen, ist, dass er sagt, für ihn, also wenn ich ihn richtig deute, ist Impro nicht yes and, also was noch, sondern Impro ist für ihn nach Chicago-Mantra, if this is true, what else is true? Und ich glaube, das versucht er, ein bisschen von yes and gedanklich wegzubringen zu if this is true, what else is true? Und das macht er, glaube ich, über das Bild von einfach nur einer Kamera, die rauszoomt. Und ich glaube, für mich ist es trotzdem zukünftig gewandt, weil das war ja in der Vergangenheit noch nicht wahr. Aber ich verstehe, was du meinst.
Also ich meine natürlich nicht wortwörtlich zurückgehen, logischerweise.
Okay.
Also oder wie meinst
du? Ja, deswegen, ich hatte das so verstanden, dass man wie in die Vergangenheit schaut. Und ich glaube, er meint nicht in die Vergangenheit schauen. Er meint, dass das Bild von Impro wird einfach immer größer. Man sieht immer mehr. Am Anfang sieht man ganz wenig und dann sieht man immer mehr. Das ist, glaube ich, was er meint. Und das ist eine Folge von if this is true, wozu führt das auch? What else is true? Und yes and hat den Verdacht, ja, da hat es einen Baum und was hat es noch? Es hat noch das.
Genau, aber das if this is true, what else is true bedeutet ja genau für mich, was ist schon etabliert worden? Was ist schon da und was bedeutet das für den Schluss? Was bedeutet das als Schluss für was kommt?
Ich finde eben sprachlich das Problem, es ist noch nicht da. Also es ist nicht, dass da schon was da ist, sondern was ist eine Konsequenz aus dem, was schon da ist.
Genau, aber das heißt,
ja, genau. Nicht, dass es schon da ist, sondern was baut oder was folgt aus dem, was schon da ist. Genau.
Ja, ja, genau. Also
nur eine sprachliche.
Ich komme gar nicht aus, was deine sprachliche Missverständnis ist. I agree. Ja, genau. Ja. Also was resultiert aus dem, wo.
If this is true, what else is true. Und ich glaube, das ist einer der großen mentalen. Und ich meine, Key ist ja ein. Ich weiß nicht, ob er noch direkt mit Del Close war. Das weiß ich gar nicht. Aber er kommt sicher aus der Schule. Gibt irgendwie so auch ein. Nennen wir ihn mal einen schönen Film, den er produziert hat.
Der Impro-Film.
Den Impro-Film.
Ist gar nicht mal so gut, finde ich.
Ja, aber er erzählt
halt die Geschichte.
Der? Ich mir fällt es gerade auch nicht ein. Something with twice. Never think twice. Irgendwie. Yeah. Es fällt mir noch ein, ich google es in einer der Pausen. Dass wie so die Geschichte von einem amerikanischen Improv Group in so einer Stadt wie Chicago, die so eine zusammengewürfelte Gruppe ist, die einfach Harold spielt. Und die Leute da drin, die gerne Comedy-Stars werden wollen. Und dieser Widerspruch zwischen dem Improv-Mindset und Comedy-Stars aber werden wollen. Ich würde sagen, never think twice, aber wir finden das noch raus. Donat, das war der biografische Teil. Und wir kommen zum nächsten Teil, zu Geralds Thema. Was heißt es, Kühlei zu sein? Über das Entstehen eines Spielplans, das Leiten der Proben eines Profis-Ensembles und die Diskrepanz zwischen Impro, Kunst, Comedy und Kommerz. Du bist seit 2022 Kursleiter und seit 2024 bist du sowohl Kurs- als auch künstlerischer Leiter. Wir nennen das Shoku bei uns.
Vor Shows und Kurse, genau. Shoku, vor Shows und Kurse.
Ja, ja. Was habe ich gesagt?
Also einfach nur zum
jetzt verstehst. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die ist so in der Größe, ich meine, das ist auch bei dir eine 50-prozentige Anstellung, nur diese Rolle einzunehmen, sowohl den Inhalt zu kreieren, als auch ungefähr 20.000 Zuschauende und 1.400 Kursteilnehmende mit Material zu versorgen, als auch es, weiß ich nicht, knapp mit Freelancerinnen, die regelmäßig spielen, 20-köpfiges Spielerteam, die zum Teil viel erfahrener sind als du und auch zum Teil sehr meinungsstark sind, zu handeln. Das ist, glaube ich, eine sehr spezielle Rolle. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt, du bist jetzt seit 10 Jahren dabei, also es ist jetzt noch nicht eine überkrasse Seniorität, aus der man heraus jetzt ableiten könnte, wer hat schon alles gesehen. Ich würde gerne von dir ein bisschen hören, was heißt es, so eine Rolle einzunehmen, was sind für dich die Herausforderungen, was sind für dich die Entscheidungen, welche Tipps, Gedanken hast du dazu? Was heißt es, Shoku, Shows und Kursleiter, beim An und für sich zu sein?
Also es heißt, auf vielleicht mal so technischer Ebene, ich habe das ja schon angesprochen, was alles mein Aufgabenbereich ist. Ich kreiere den Spielplan, ich kreiere den Kursplan, ich leite die Ensembleproben inhaltlich im Sinne von, oder plane sie inhaltlich und delegiere sie dann an andere Leute. Ich mache zu grossen Teilen von der 50% Pensum Personalplanungen. Ich teile Leute ihre Pensen entsprechend ein. Und so weiter und so fort. Also das vielleicht so, als was es dann überhaupt, was ich eigentlich mache.
Ja, und da gibt es auch die Proben und inhaltliche Konzipierung.
Genau. Ja. Genau, also das kommt ja dann mit Shows und Probeleitung mit, die inhaltliche Konzipierung. Voll, also die Rolle, und wie du schon richtig gesagt hast, ich leite in Anführungszeichen auch Leute, die sehr viel erfahrener sind als ich. Mhm. Und ich glaube, das ist mega interessant zu verstehen oder zu wissen, wenn man die Rolle betrachtet. Und es nicht, und aus dem ausgehend eigentlich relativ klar ist, dass es Führen nicht ein blindlings bestimmen über Inhalt ist. Mhm. Weil das, glaube ich, einfach schlicht nicht realistisch ist, weil die Leute, wie du gesagt hast, mega viele Meinungen und Gedanken und Seniorität mitbringen. Mhm. So. Und darum verstehe ich meine Rolle in erster Linie so, dass ich wie eigentlich ein bisschen Dinner-Krimi darf Rahmen bauen, wo die Leute ihre volle Spielfreude oder ihre spielerische Können dürfen ausleben. Mhm. So. Oder eben auch drei Meter Kurs, wo sie ihr Wissen können weitergeben können. So. Also die Leute zu inspirieren, heisst das für mich. Die Leute herauszufordern, die Leute weiter zu entwickeln. Ich glaube, außerdem ist es wie interessant, auch zu sehen, an welchem Ort die Organisation an und für sich ist, um die Rolle zu verstehen, wie sie jetzt ist. Ich glaube, meine Rolle und meine Aufgaben sind anders, als sie vom Niki gewesen sind. Ich glaube, dass sie anders sind als die von der Simon und die vom Cheese.
Und von der Emilia.
Und von der Emilia, genau. Mhm. Ich würde sagen, bitte ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, dort ist es ein bisschen ähnlicher als was vorher. Weil ich glaube, die grosse Veränderung, die an und für sich momentan durchlebt oder die passiert ist seit in den letzten paar Jahren, ist, dass wir massiv in schnellerer Zeit gewachsen sind und dass wir Leute ausbildet. Und dass wir Leute mitnehmen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist beim Niki zwar auch schon der Fall gewesen, aber nicht in so einer höheren Kadenz, wie es jetzt bei der Emilia und bei mir der Fall gewesen ist. Mhm. Und daraus resultiert für mich ganz viel, was meine Rolle bestimmt. Insofern, als dass man früher hat können sagen, man hat sehr viele Leute mit sehr viel Seniorität dabei. Man kann ihnen eigentlich relativ viel einfach geben, Freiheit geben, damit sie möglichst geile Impro machen. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo man nicht so erfahrene Leute mit in einen Showbetrieb und einen Kursbetrieb nimmt, wo vielleicht nur 2 oder 3 Jahre Impro-Erfahrung hat, das muss man schon sehen, das ist auch nochmal anders, als wo wir dazugekommen sind, gilt in meinem Verständnis von meiner Rolle darum, den Rahmen so zu bauen, dass auch solche Leute können geile und freudvolle Impro machen. Und ich glaube fest, dass das ein bisschen engere Rahmen bedarf, als dass es beim Niki oder beim Simon ist, wo einfach durch ihre reine Erfahrung schon können Probleme in Anführungszeichen lösen, wo komplette Freiheit beinhaltet, mit sich bringt. Ja. Mhm. So, und ich glaube, dort sehe ich eine grosse Veränderung, darum bei mir und der Emilia. Und dort sehe ich auch meine Rolle, die Rahmen klar zu schaffen, Zielsetzungen zu haben, an was man gerade schafft, was für Shows man produziert, wie genau die definiert sind. Genau.
Wie dürfen sich denn die Zuhörenden so eine An- und für sich Probe vorstellen? Ist das so wie ein Impro Basic 1 Kurs oder in welcher Form proben wir denn eigentlich noch? Und das ist, ich sag mal so, wir proben und das ist im Vergleich zu vielen internationalen Ensembles und professionellen Ensembles, das ist außergewöhnlich. Die Affirmative probt, wir proben, aber die meisten anderen, ich kenne Proben nicht mehr.
Also wir haben 2 verschiedene Formen von Probegefäß. Es gibt einerseits immer vor der jeweilig startenden Saison im Februar und im September Formatproben. Das ist relativ neu, dass wir haben Casts, also nur
was heißt das, dass wir Casts haben?
Casts bedeutet, dass ein Ensemble eigentlich ein kleineres Ensemble unterteilt wird und nur gewisse Leute gewisse Shows spielen. Mhm. Es gibt auch Ensemble-Shows, Maestro, Theatersport, Big Bang, wo alle sozusagen spielen. Es gibt aber viele Shows, wo nur eine gewisse Anzahl Leute spielen. Das ist genau das, mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Das kommt aus dem Gedanken von klareren Rahmen, Wiederholbarkeit schaffen, dass Leute mit nicht so viel Erfahrung nicht in 8 Wochen 10 verschiedene Shows spielen, sondern vielleicht sind es nur 6 schon. Und die Wiederholbarkeit lädt Lerneffekt zu. So. Und es gibt, und ich glaube, das ist das, was du eigentlich angesprochen hast, es gibt eine wöchentliche Ensemble-Probe am Freitagnachmittag, wo mit einem legendären Sombrero eingeläutet wird, ehemals Töpfi-Tennis, wo man einfach blöd macht miteinander eine halbe Stunde und in ins Spiel kommt. Und dann,
Sombrero ist ein Fußballspiel, das so adaptiert wurde, dass du nicht wirklich gut Fußball spielen können musst, um es spielen zu können. Man könnte mal eine ganze Folge nur über dieses Spiel machen.
Nur über Sombrero.
Denn es hat es geschafft, ein Spiel zu machen, wo Qualität hilft, aber der Zufall auch Leuten, die nicht unbedingt gut Fußball spielen können, genug Chancen gibt, doch mitzuspielen.
Voll. Das ist immer so das Einläuten von dieser Probe. Und dann gibt es eine 2-stündige Probe, wo wir gemeinsam an einem Thema arbeiten, mit Betonung auf gemeinsam. Es ist massiv unterschiedlich anders als ein Basic 1 Kurs, um das vielleicht zu sagen, wo wir sozusagen im Basic 1 Kurs leite ich den Kurs und bestimme über den Inhalt. Und die Trainerin, die die führt, hat auch ein gewisses Mass ich sage jetzt mal, Hoheit über Inhalt sozusagen. Man sagt, so ist es, mehr oder weniger. Natürlich ist man in Konversation mit den Leuten und man lernt als Trainerin immer wieder etwas dazu und verändert es. Aber grundsätzlich bringt man etwas mit und es ist mehr ein Lehren, würde ich jetzt mal behaupten. Und in der Ensembleprobe, weil wir eben so viele Leute mit so viel Seniorität haben, ist es gemeinsames Umdenken an Inhalt.
Ja, wobei, aber der Inhalt und das Programm wird ja in der Regel, zumindest im Moment, von dir schon bestimmt. Und dann bist du einfach klug genug, dass du weißt, ich muss Gefäße und Variationen zulassen, wenn dann halt so Alpha-Tiere wie Niki, Simon und ich ihre Meinung kundtun, dann muss man dem ein bisschen nachgeben. Aber ich würde sagen, ist jetzt nicht so, dass wir einfach zusammenkommen und wir machen irgendwie, sondern du kommst mit einem Plan.
Ja, natürlich, genau. Also es gibt wieder, wie vorher gesagt, es gibt einen relativ klaren Rahmen, etwas Thematisches, wo man daran arbeiten will. Momentan sind das die verschiedenen Szenentypen, wo man daran arbeitet und probiert, ein gemeinsames Verständnis als Ensemble zu schaffen von dem, was wir zusammen machen. Und das sehe ich auch als eine von meiner grossen Aufgaben in der Zeit, wo ich das darf machen, ist, ich glaube, wir sind gar nicht mal so gut, über das zu reden, was wir alle tagtäglich machen. Und zwar in der gleichen Sprache, in der gleichen Terminologie. Können wir gar nicht mal so gut über Impro reden. Und ich wünsche mir, und ich bin fest davon überzeugt, dass Sprache sozusagen unsere Verständnisse so formt, dass wir, wenn wir uns einigen können auf Sachen, oder auf Inhalt oder auf Terminologie, dass wir dann auch ein gemeinsames Verständnis haben von dem, was wir machen. Und somit, noch geilere Shows und Kurse könnt spielen und leiten.
Das wäre jetzt so ein schöner Schlusssatz, aber jetzt hat man einen ganz tollen Bogen zur Sternenstunde der Philosophie zurückgeschlagen, die Bedeutung von Worten und Sprache und Definitionen, um die Welt zu verstehen, aber wir sind noch lange nicht am Schluss.
Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag.
Also, wir haben ja noch ein drittes Probegefäß, ne? Also wir haben ja dann auch noch GasttrainerInnen.
Genau, voll. Wir haben, die sind halt nicht sozusagen regelmäßig, sondern die sind punktuell. Laden wir TrainerInnen ein, die gerade am Touren sind durch Europa. Oder auch nicht am Touren sind, oder wir laden einfach GasttrainerInnen ein, die mit uns Probe, Halbtag und Tag zu spezifischen Themen machen. Der Sean Kinley, der schon genannt wurde, ist jetzt gerade gerade erst da gewesen. Wir haben
X andere
Leute gehabt.
Du als künstlerischer Leiter, jetzt nehmen wir mal den künstlerischen Leiteraspekt vom Schoko-Bereich. Wie sehr siehst du dich als Trainer von diesem Team und möchtest sie wirklich irgendwo hinbringen? Siehst du dich, du hast ja wie schon angedöhnt, aber ich möchte gerne mal wirklich explizit nachfragen. Siehst du dich als Moderator von so einer Gruppe und deine Zeit ist einfach, du bist ja für 2 Jahre Leiter, Schoko, in der Zeit das harmonisch zu behalten, oder bist du derjenige, der sagt, ich habe ein Gefühl, wohin ich mit diesem Team und wohin ich jeden Einzelnen, das Team als Ganzes und jeder Einzelne in dem Team, wo ich die hin entwickeln möchte, wenn wir jetzt nur diesen entwicklungskünstlerischen Aspekt sehen. Oder gibt es einen spezifischen Stil, den du willst, dass es an und für sich auf die Bühne bringt?
Ich meine, vielleicht gibt es zu dem noch zu sagen. Es gibt ja einen Auftrag an mich von der Geschäftsleitung, von dir. Also ich kann ja auch nicht einfach machen, was ich Bock drauf habe. Und es gibt zum Beispiel einen Auftrag, die Impro-Vielfalt auf die Bühne zu bringen. Mhm. Das heisst, wenn ich jetzt einfach nur möchte Shortform machen.
Oder nur noch Donald und Björn
Show. Nur noch Donald und Björn Show, dann wäre das durchaus problematisch. Es ist auch nicht so, dass ich komplette Narrenfreiheit habe in dem, was ich mache. Tatsächlich sehe ich aber meine Rolle irgendwo dazwischen, zwischen Trainer und Moderator, wo probiert, im Idealfall das Beste von beiden Rollen zu vereinen. Der Moderator, der probiert, und ich glaube, das ist essentiell für die Rolle, verschiedene Bedürfnisse abzuholen und spüren vom Ensemble. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Es geht darum, Leute, also ich glaube, Impro funktioniert nur, wenn die Leute inspiriert sind. Und wenn sie grundsätzlich mal Freude haben an dem, was wir machen. Und ich glaube, es ist darum mega wichtig für mich, die Wünsche und die Motivation der Leute abzuholen. Insofern die Moderatorenrolle. Du schaust sehr kritisch.
Ja, weil ich kenne dich jetzt ein paar Jahre und deinen Impro-Weg. Und ich weiß, es gab Phasen in deiner Impro-Karriere, in der du nicht wahnsinnig inspiriert und freudvoll immer warst. Und würdest du sagen, damals hat Impro für dich nicht funktioniert? Also ich frage, das klingt wie so eine schöne These, Impro funktioniert nur, wenn die Leute inspiriert sind. Aber ist das aus deiner Perspektive wirklich wahr? Donald hat vergessen, Denkgeräusche zu machen. Ich mache sie für ihn, weil er wirklich gerade über diese challenging Frage nachdenkt.
Hey, ich finde, das ist eine sehr komplexe Frage zum Beantworten. Also Die realistische Antwort ist wahrscheinlich ja, nein. Also es funktioniert auch, wenn die Leute nicht inspiriert sind. Aber ich glaube, sozusagen das geilste Mögliche aus dem Team rauszuholen, funktioniert nur, wenn die Leute inspiriert sind und voll. Also ich glaube, Impro auf einem professionellen, mit professionellem Anspruch zu spielen, in so einem Kontext, wie wir es machen, als Arbeitgeber von 21 Leuten, plus minus, braucht es, oder ist die Realität, dass man auch nicht immer hoch inspiriert ist bei dem, was man macht.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach die Realität von der. Ja. Also zumindest, oder ich kann nur sagen, es ist meine Realität von dem, von der Arbeit. So.
Aber es ist natürlich ein Teil, und das ist ja ein schönes Ziel von deiner Rolle, die sehr nah am Herzen vom anderen für sich operiert. Also das sind die Shows, und für die allermeisten sind die Shows Epis vom Wichtigsten, dass man sich den Anspruch hegt, wir wollen aber, dass die Leute maximal inspiriert sind und nicht einfach sagen, ab jetzt machen wir dreimal die Woche Maestro und dreimal die Woche Theatersport und Big Bang und dann noch ein Krimi da hinten dran und eine Musikshow und zack, das ist wahrscheinlich die maximale Zuschauerausbeute, die wir hinkriegen können, sondern dass man halt auch sagt, eben wie du sagst, die Inspiration der ImprovisateurInnen ist ein zentraler Faktor für Qualität auf Dauer. Nicht als Entschuldigung für die einzelne Show. Ich kann eine sehr gute Show spielen, ohne dass ich inspiriert bin.
Voll.
Und das erwarte ich eigentlich auch, diese Fähigkeit.
Absolut.
Aber ich glaube, du machst das nicht lang. Und dann nimmt die Qualität ab und dann muss man sich von dir verabschieden.
Genau. Und trotzdem liegt in dieser Aussage, die Inspiration vom Team möglichst hochzuhalten, könnte die Vermutung darin liegen, dass sozusagen ein Qualitätsanspruch und ein Weiterentwicklungsanspruch nicht drin liegt. Und ich glaube, das ist es nicht. Also gleichzeitig, und dort kommt wahrscheinlich der Trainer rein, ich muss mich nicht selber gendern, kommt der Traineraspekt hinzu, wo ich will, einzelne Leute weiterentwickeln, wo ich will, das Ensemble durch gemeinsames Verständnis weiterentwickeln und besser machen. Ich habe die also ich glaube, einer der grössten Antriebe, den ich habe und vom grössten Feuer, wo mich antreibt, warum ich so viel an für sich auch, also so viel Zeit geschenkt habe an für sich, geschenkt, wenn ich so viel Zeit an für sich gegeben habe, ist, weil es mich extrem motiviert, will, bestmögliche Impro zu machen. Und zwar nicht einfach nur ein Impro-Theater sein, sondern ein führendes Impro-Theater sein und dafür das auf möglichst höherem Level zu machen. Mich motiviert das und ich glaube, dort kann man vielleicht ein bisschen den Bogen zurückschlagen zum Ruud van Nistelrooy, weil ich auch gross geworden bin mit Sport. Ich glaube, ich habe meine Kindheit mit Sport verbracht, man sieht es mir vielleicht nicht mehr an heute, aber ich habe sehr viel Zeit auf...
Und er kann unglaublich schnell rennen.
Ich kann unglaublich schnell rennen. Ich habe extrem viel Zeit auf Fußball- und Tennisplätze verbracht, ich habe sie in der Südkurve verbracht, ich habe sie auf dem Ida-Platz über Fußballrennen verbracht, ich habe sehr viel über Sport geredet und ich glaube, dort liegt halt auch das besser werden drin und analysieren, was haben wir gemacht und aus dem Rückschluss ziehen für den nächsten Schritt und sagen, okay, das haben wir in dieser Partie nicht so gut gemacht, wie können wir das besser machen?
Wenn du jetzt keine Geschäftsführung hättest, die sich ins Inhaltliche einmischen würde, wäre ja denkbar. Du hättest eine Geschäftsführung, die wirklich sich komplett als kaufmännische Leitung versteht und sagt, der ist verantwortlich für den Inhalt, für was auch immer er macht, das muss einfach Geld reinbringen. Würdest du anders die künstlerische Leitung machen? Oder jetzt, wenn wir noch bei dem Probenteil sind, würdest du das Team anders entwickeln, wenn du komplette Freiheit hättest?
Ich finde, also das ist natürlich eine mega schwierige Frage. Ich glaube, der Fakt, dass es so viele erfahrene Leute haben, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es sozusagen es, also dass das würde es anders führen, glaube ich, nicht zulassen. Das ist auch gut so, wie es ist. Hey, ich weiß es nicht. Ich glaube, sozusagen eine Vorgabe zu haben, lässt ja auch zu, dass ich radikal darf denken, sozusagen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass sozusagen ein Gegenpol in Anführungszeichen gibt ja mir auch Freiheit drin, dürfen klare, starke, radikale Meinungen zu haben, wo ja dann nicht, also ist ja nicht so, dass ich einfach aus Prinzip irgendetwas sage, was ich gar nicht meine, aber trotzdem kann ich sie, glaube ich, pointierter aussprechen, wenn ich nicht die komplette Bestimmungsmacht habe, macht das Sinn.
Voll, weil du kannst sie sagen und dann kann sie durch, sie geht durch eine gewisse Mühle durch. Und du musst dir nicht schon überlegen, was ist die sozial akzeptable, komplett umsetzbare Antwort, weil genau das umgesetzt wird, was du tust, was du sagst, sondern du hast ja die Chance auch zu gucken, ich werf's mal als Spitzenstein in die Mühle und gucke, in welcher Form er wieder rauskommt.
Voll. Und an und für sich hat unfassbare Breite an tollen ImprovisateurInnen. Mhm. Und es ist einfach auch huere geil, dass ich mit dem FC Barcelona, jawohl, man merkt, ich bin immer so up to date mit Fußball.
Ja, aber es ist nicht so schlimm.
Dass ich Galaxy, LA Galaxy, nein, ich weiß nicht, was
oh,
ist.
Wow.
Dass ich der FC Zürich
mindestens.
Ja, mindestens darf als Trainer an der Seite stehen und ja auch auf der Bühne bin mit so vielen geilen Leuten. So.
In dem Moment sei nochmal erwähnt, FC Zürich, ich warte immer noch auf den Anruf, um einen Job beim FC Zürich zu bekommen, aber er ist bisher nicht gekommen.
Was
ich
hab, für einen Job?
Ich habe in dem Podcast ja mal aufgerufen, ich würde gerne mal
so?
Für den Profifußballverein arbeiten. Ist noch nicht gekommen.
Ancillo, wenn du das hörst, gerald@pfirsich.ch.
Ich würde von der Show künstlerischen Aspekt sagen, wir müssen uns eine Weile über das Proben und Team und das grundsätzlich unterhalten. Du hast jetzt als stellvertretender künstlerischer Leiter mit der Emilia, ich weiß nicht, 2 oder 3 Spielpläne produziert und dann eigenverantwortlich mindestens 2. Ist das richtig?
Wie meinst du eigenverantwortlich 2?
Also wo du alleinig der...
Also, nein, also eigenverantwortlich habe ich erst eine.
Tatsächlich. Okay. Aber mit Emilia zusammen...
Hat es auch noch eine gehabt, 2. So.
Ja, aber muss man mindestens einen mehr noch haben. Spielt ja keine Rolle.
Mit ihr, meinst
du? Ja, mit ihr zusammen.
Aha, ja, I don't know. Ja,
2, 3.
Mehr.
Ja. Wie wählt an und für sich seinen Spielplan aus? Wie kommt das, dass es so ausschaut? Was sind dort die Elemente, die dort reinspielen in so einen Spielplan vom an und für sich?
Also ich glaube, übergeordnet ist einer von den Aufträgen, die ich schon genannt habe, die Breite von der Improvisation abzuspielen, also sich zu überlegen, was haben wir für Shows schon im Spielplan und decken die eine Breite ab.
Was meinen wir denn mit Breite?
Die Vielfalt von Impro, also im Sinne von, dass es Maestro, Theatersport, schnelle Shortform-Shows gibt, dass es assoziative Impro gibt, dass es narrative Impro gibt, dass es musikalische Impro gibt, dass es so interdisziplinäre Impro gibt, dass es thematische Impro gibt.
Impro zum Mitmachen gibt.
Impro zum Mitmachen gibt. Mhm. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Sachen, die man vielleicht nicht macht. So sehr so dramatische, obwohl wir ja einzelne Shows kennen,
die es bedient hat. Ja, zum Teil über Late Nights.
Genau, zum Teil über Late Nights. Genau, also sozusagen die ganze Bandbreite, wie wir szenische Improvisation verstehen, auf der Bühne abzubilden. Mhm. Das ist sicher einer von den wichtigsten, wenn nicht der wichtigste so Leitsatz, die beim Kreieren von einem Spielplan sind. Und dann, muss man ganz ehrlich sein, die Wirtschaftlichkeit von einem Spielplan ist durchaus relevant. Also da könnt dann schon so Fragen oder tauchen Fragen auf wie, hey, totgespielt, wie oft machen wir das? Und wie oft haben wir eigentlich 140 Leute und wie oft haben wir eigentlich 90 Leute bei uns im Publikum? Und dort das Abwägen drin, lohnt sich das und wie viel ist das auch okay in dem Moment, wo es nicht so ist. Aber da, so die beiden Faktoren sind essentiell wichtig im Gestalten von einem Spielplan.
Ja, und die Motivation der Spieler. Das hat mir
ja
gerade eben auch
schon. Genau, das ist der dritte Punkt. Ist genau. wie motiviert sind die Leute? Und manchmal gibt es dort Clashes. Also ja. Man kann ja aus dem Nähkästchen plaudern und zum Beispiel sagen, dass totgespielt vielleicht ein, zwei Mal öfter läuft in der Saison, als dass der Cast sich wünschen würde. Mhm. Totgespielt ist eine von diesen Shows, wo man, glaube ich, wenn man nur auf die Motivation der Leute für den Cast ein bisschen weniger würde machen und wir aber sagen, hey, wir machen das trotzdem so viel.
Und wo eventuell sogar, also nicht dabei, sondern ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wo jetzt zu One Hit Wonder geworden ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Cast das jetzt unbedingt brauchte, absolut. Aber wo man gesagt hat, man möchte die Breite von Musikimpro jetzt nicht nur auf Musicals immer reduzieren. Aber genau, das ist dieser Dreiklang zwischen Profitabilität, es muss Zuschauer bringen, es muss die Breite abbilden, es muss die Spieler inspirieren.
Und dort werden dann, genau, und dort gibt es dann einen Moment vom Trainer, der sagt, oder von der führenden Person sagt, das machen wir jetzt so. Und das, ist, und das ist auch etwas am schwierigsten an dieser Rolle. Ja. Weil wir eben, wie wir gesagt haben, alle Leute immer Meinung haben zu allem.
Voll.
Und Leute nicht gut finden, dass jetzt abgeschafft worden sind. Etwa 18 Leute in dem Podcast gesagt haben, jetzt vermissen sie. Und das ist dann manchmal auch nicht so, das ist auch nicht so einfach. Aber ich glaube, das gehört zu der Rolle dazu, dann muss ich sagen, it is what it is, wir machen es so.
Und das ist ja eben auch das Spannende an deiner Rolle. Du vereinst halt auf der einen Seite die wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens, du vereinst die künstlerischen und ideellen Vorstellungen von dieser Impro-Organisation und du vereinst die persönlichen Interessen der Leute. Und das ist, gelingt, glaube ich, erstaunlich oft in Einklang zu bringen. Das, die sind zum Teil im Widerspruch.
Voll. Und ich glaube, die Ansprüche an mich, und ich glaube, die ändert sich auch mit jedem Jahr, wo ins Land zieht, im Sinne von, zu einem für sich verändert sich. Und darum habe ich eingangs gesagt, ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders gewesen. Mhm. Nicht grundlegend, aber vielleicht die Gewichtung von der Sache ist anders gewesen.
Mhm. Voll. Ich würde jetzt behaupten, dass an und für sich 2025 und eigentlich auch die letzten 2-3 Jahre ist eher auf der kommerzielleren Seite der Impro. Also nicht, dass die Ziele nicht, aber alles wird in einer mit einem hohen Maß an Zugänglichkeit, das ist ein zentrales Merkmal. Und Shows, es gibt auch, ich gebe auch komplett ohne Worte und nur mit Taschenlampen Impro, ne, das wäre sehr wenig zugänglich, hatten wir ja mal einen Schwung, die Show. Mhm. Siehst du nicht gerade jetzt, weil im Moment nutzt das an und für sich die Ressourcen, also die Räume und die Menschen, die es hat. Aber wir könnten jetzt mal ein bisschen in Zukunft spekulieren und sagen, wer weiß, ob in 5 Jahren das an und für sich nicht nur ein Theater hat, sondern 2 oder 3 Theater hat. Wie stellst du dir die an und für sich Showwelt in 2-3 Jahren idealerweise vor?
Ich möchte vielleicht noch etwas zu dem sagen, wo du gesagt hast, so, dass an und für sich sehr kommerzialisiert schafft irgendwie. Ich habe gerade letztens mit dem Carlo, dem neuen Praktikant, auf dem Weg in die Retrette, so über so die Kunst versus Unterhaltung so eine rege Diskussion geführt. Und ich glaube, ein vielleicht noch ganz, ganz wichtiger Aspekt, der jetzt noch nicht genannt worden ist, von dieser Rolle als künstlerische Leitung, sehe ich es als eine von den grösste Mehrwert vielleicht, was einem für sich schafft, ist niederschwellige Kulturzugang zu schaffen. Mhm. Und ich glaube ganz, 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 ganz fest daran, dass die Unterhaltung, die wir machen, und auch in der Breite und vielleicht in der Kommerzialisierung davon, einen unglaublichen Mehrwert liegt, die Leute zu unterhalten. Mhm. Und zwar nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, dass die Improvisers manchmal den Wert von dem unterschätzen. Dass einfach nur tolle Unterhaltung einen absoluten gesellschaftlichen Mehrwert hat.
Und welchen gesellschaftlichen Mehrwert hat es?
Dass die Leute an einen Ort kommen können, wo sie freudvoll sein können, wo sie Gemeinschaft spüren können, wo man lachen kann, wo man Leichtigkeit erfährt. Und ich glaube, das ist absolut ein essentieller Bestandteil von dem, was an und für sich macht, ist Leichtigkeit erlebbar machen. Und zwar niederschwellig, ohne dass man ein Theaterwissenschaftsstudium muss haben oder irgendwie...
Shoutout an Schauspieler aus.
Shoutout an das nicht zugängliche Schauspielhaus, wo du irgendwie Sartre musst gelesen haben, um zu verstehen, was passiert. Mhm. Ich sehe das als unglaublich wichtig, und als Kern vom An und für sich auch, dass man Unterhaltung macht, die zugänglich ist. So.
Ich frage das jetzt einfach mal nach. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich auf dünnes Eis begebe, aber du hast ja in deiner Intro, hattest du ja auch geschrieben, dass du die ZHDK nach einem Tag und dann real abgebrochen hast nach einem Semester. Und ich weiß ja, du kommst ja, also ich komme ja aus einem sehr bildungsnahen Umfeld und einer Familie. Meine Eltern sind beide Ärzte gewesen. Du jetzt weniger. Ist das eine Konsequenz daraus, dass die Aussage, die du machst, die ich übrigens 100% unterschreiben würde, und deswegen, da sind wir ja sehr nah beieinander, dass ich das auch den Unterhaltungswert und die Leichtigkeit sehr essentiell finde. Aber glaubst du, dass sie auch was mit den Hintergründen zu tun hat, die Menschen haben, mit der sie zur Impro kommen, was sie hier suchen?
Was sollst du dazu nochmal sagen?
Glaubst du, dass du diese Aussage machst, was mit dem Hintergrund zu tun hat, dass du eher bildungsferner groß geworden bist und Menschen, die eher bildungsnäher, also höherer bildungsnäher groß geworden sind, dass die dann eher Kunst und Kultur und Anspruch suchen?
Hey, ich glaube, jeder Hintergrund politisiert auf irgendeine Art und Weise. Im Sinne von, natürlich hat es mich geprägt, wo ich herkomme. Und natürlich habe ich Ruud van Nistelrooy gesagt. Und nicht, was immer spannend zum Ruud van Nistelrooy ist.
Aber auf Kultur meinst du Mozart?
Ja, keine Ahnung. Ist das Vorbild Mozart?
War schon mal, ja. Zeitweise.
Really?
Ja. Yeah.
Ja, voilà. Also ich glaube sozusagen, natürlich prägt einem das im Verständnis, wie man die Welt sieht, also offensichtlich. Und ja, ich glaube, ich bin ein relativ politischer Mensch so, und verstehe unsere Arbeit durchaus politisch in irgendeiner Form. Eben, dass sie einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl nicht mehr hätte, dann würde ich, glaube ich, das auch nicht mehr machen.
Ja, aber ich finde, das ist ja eine Interpretationsfrage, wie. Also man könnte natürlich auch den gesellschaftlichen Mehrwert von einer Impro sehen, die jetzt eher so die Kunstimprovisateurinnen wären. Wir konfrontieren das Publikum mit feministischen Themen, wir konfrontieren hier mit Macht, Klassen, Identitätspolitik. Gibt ja auch Improvisateure in Europa, die das jetzt sehr nach vorne tragen, und jede Impro-Show muss eine feministische Identitätskapitalismuskritik sein, sonst ist sie eigentlich nur belanglose Unterhaltung, sondern du machst ja eigentlich eher politische Aussagen, indem du sagst, meine politische Aussage ist, ich mache Kultur erlebbar, das benutze ich einen Klassenbegriff, für alle Klassen und nicht nur für die Bildungsklasse. Es gibt ja verschiedene Arten, das politisch auch zu interpretieren. Und ich glaube, das wird auch immer eine interessante Frage sein, dass wer auch immer die künstlerische Leitung oder die Schoku-Leitung beim An und für sich haben wird, er oder sie wird ein bisschen prägen mit ihren Einstellungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Phasen geben wird, wo es künstlerische Leitungen geben wird, die das politischer sehen, die das künstlerischer sehen, die das vielleicht noch comedy-lastiger sehen würden. Und ich glaube auch als Geschäftsführer, dass es wichtig ist, dass das keine eindeutige Richtung ist und dass diese Richtung immer mal wieder sich wechseln kann. Ja. Zum Beispiel Niki, der ja vor allen Dingen, Niki war ja in der Breite, alles tun, irgendwie denkbar ist, machen. Voll. Emilia war, glaube ich, eher die harmonisierende, die war, glaube ich, nicht politisch motiviert, sondern da ging es um Harmonie und Zufriedenheit schaffen.
Aber also würdest du dann meine, also ich würde jetzt auch nicht so wie ganz sagen, ich arbeite zwar politisch, oder würdest du das schon sagen? Also
ich würde sagen, dass für dich deine Politikbegriff mit Zugänglichkeit, das ist für dich ganz zentral. Und das sehe ich in den Entscheidungen, die du fällst, dass sie sehr fest auf Zugänglichkeit für das Publikum ausgelegt sind. Mehr als es bei bei Emilia und bei Niki der Fall war. Würde ich sagen. Ich glaube, es ist jetzt komplex. Sie haben nicht eine einzige Triebrichtung gehabt, aber weniger die Zugänglichkeit, weniger, diesen Aspekt.
Voll. Also vielleicht zum zwei Sachen dazu sagen. Ich glaube, ich würde deinen Vater zitieren, wenn ich würde sagen, ich glaube, Impro ist auch nicht Form, um gesellschaftskritische Themen aufzuarbeiten. So, ich glaube, es gibt sehr viele gute Formen für das. Ich bin unsicher, dass Impro die richtige Form ist. Einfach, weil sie auf Spontanität, weil das, was wir vorher besprochen haben, eingangs, dass sozusagen Spontanität so ein wichtiger Bestandteil ist und dass man unglaublich sattelfest müsste sein in einem Thema, um wirklich Mehrwert zu schaffen, szenische Themen beackern.
Ich würde mir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, wie wir Impro verstehen, ist das der Fall. Ich glaube, wir könnten Impro auch anders verstehen, zu sagen, okay, der Donald ist hochpolitisch, der Gerald ist ein hochpolitischer Mensch und wir schnappen uns noch, was weiß ich, Simon als hochpolitischen Menschen und die drei machen eine Show miteinander, in der sie ganz fest politische Themen aufs Parkett bringen. Es ist dann aber nicht mehr die Impro-Show, wo jeder mit jedem und jedem spielen kann. Das ist die Veränderung. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, wo die Frage ist, was ist denn hochqualitative Impro? Und die Person, sie hat gesagt, für sie ist ein Aspekt von guten ImprovisateurInnen, was macht gute ImprovisateurInnen aus, ist, dass sie mit allen spielen können. Ich habe gesagt, warum denn? Also ich kann auch ein toller Improvisateur sein, aber nur mit einer Person spielen können. Aber ich verstehe, woher diese Argumentation kommt. Sie kommt aus der Überlegung, dass so verstehen wir Impro. Wir verstehen Impro im Sinne von, du musst Maestro und Theatersport spielen können. Das heißt, du musst dich anpassen können an Mitspielende. Aber du könntest Impro, so denken wir es, ne? Wir haben nicht hundertprozentig feste Cast. Das sind nicht immer dieselben vier, sondern es sind dann irgendwie 6, 7 aus 4 und die wechseln dann alles halbe Jahr. Und in einem Maestro, in einem Big Bang, in einem Theatersport musst du in der Lage sein, mit anderen Leuten dich andocken zu können. Du könntest aber auch, ich weiß es nicht, a Band, kann, muss sagen, ich muss mit niemandem anderen Musik machen können, außer mit euch dreien. Und wenn wir drei funktionieren, reicht das und ich kann ein toller Musiker sein, aber ich kann nicht mit anderen Leuten Musik machen, weil die verstehen mich nicht. So wäre Impro ja auch denkbar. Und dann, wenn man es so denken würde, dann könnte es hochpolitisch werden, glaube ich.
Ja, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, ja, es könnte vielleicht hochpolitisch werden, aber die Frage ist, ob es interessant ist. Also ob man sozusagen wirklich zu einem Mehrwert kommt, wo man nicht ankommt, wenn man ihn scriptet. Und ich glaube,
das ist die Frage.
Ich glaube im ganz, ganz fest daran, dass man bessere oder interessantere oder geilere oder andere Comedy schaffen, wenn man sie improvisiert, weil es etwas kann, was Scripteten nicht so kann, etwas anderes könnte, als Scripteten kann, und zwar durch die Spontanität und durch das Tempo und durch die Überraschung und durch das Spiel mit dem Publikum kommt man an einen Ort, wo man, glaube ich, scriptet, ganz schwer ankommt. Und ich würde dem beim inhaltlich Getriebenen, wo eine Aussage probiert zu machen, weil ich glaube, politisches Impro ist ja wahrscheinlich, also man könnte es einfach reflektieren, ich weiß auch nicht, ja, das könnte man vielleicht, aber wirklich eine Aussage über Herrschaftsverhältnis und irgendwie und so weiter und so fort zu treffen, wieso improvisieren?
Ich glaube, also so sehr ich deinem ersten Punkt hundertprozentig zustimme, würde ich aber sagen, es gäbe schon Orte, wenn du jetzt fängst, Augusto Boal und Theater der Unterdrückten und deren Theorien mit reinzubringen, dass Improvisationstheater im Gegensatz zu geschriebenen Theater, das politisch ist, könnte einem ein Ort sein, der dem Zuschauenden und der Zuschauenden eine Stimme gibt und die hörbar macht. Denn jetzt kannst du noch so ein politisches Theaterstück im Theater Neumarkt haben, das ist frontal, wir belehren euch, ne, so wie Brecht und hier, wir sagen euch, was ist richtig falsch und wer ist gut und wer ist schlecht. Das Improvisationstheater hätte natürlich, ich habe die Lösung dafür nicht ganz genau, aber hätte natürlich große Chancen, sowohl politische Aussagen zu machen, als auch Zuschauenden es Gehör zu geben, in einem öffentlichen Rahmen, der sicherer ist als das Internet. Das ist interessant. Wo kannst du dich denn eigentlich heute noch politisch als Privatperson äußern? Das Internet ist ein hochgefährlicher Ort dafür. Also einfach, wenn du nicht bereit bist, die 40.000 Trolle dann zu ignorieren. Und das könnte natürlich, ein Theaterraum könnte ein Ort sein, wo auf einmal wieder so eine politische Äußerung in einem unterhaltsamen, verarbeitenden Stück von ExpertInnen, ich mache Anführungszeichen für politische Themen, die das dann wieder einbetten. Also ich glaube, das wäre schon denkbar, ob es wäre wahrscheinlich nicht das, was wir jetzt am Anfang angesprochen haben, es wäre nicht per se das maximale Grad an Unterhaltsamkeit, sondern es wäre eine Veranstaltung, die sich eher halt politisch beschäftigt als unterhält.
Ja.
Aber da wäre, glaube ich, ein mega Mehrwert drin, dass sie, ich glaube, du könntest mit Impro das Problem lösen, dass du diesen politischen Beschäftigungsevent unterhaltsamer machst, als wenn vier PolitikerInnen auf einer Bühne sitzen und sich gegenseitig höfliche Floskeln entgegenrufen.
Ja, ich glaube, Politik zu machen und über Politik zu reden, ist auch immer ein bisschen eine Klassenfrage. Im Sinne von, wer kann überhaupt über was und wie mit wem reden. Und darum glaube ich, ja, vielleicht wär das möglich. Ich glaube halt, es wäre mehr exkludierend als inkludierend. Und darum glaube ich an absolut hochpolitischen Akt von Zugänglichkeit, von Leichtigkeit.
Aber wäre denn nicht dann genau dann die Chance? Weil selbst wenn in der Amboss-Rampe hier gegenüber eine politische Veranstaltung von Frauen im Nationalrat ist, dann wird eine ganz, ganz eindeutige, relativ eng beschränkte Klasse von linken Studierenden und SeniorInnen auftauchen und wir das gucken. Das sind alles Leute, die der größte Teil wird gut betucht sein und wird es sich leisten können. Und der Sekondo aus Außersiel wird da nicht auftauchen. Ich postuliere das jetzt sehr fest. Wenn du aber natürlich einen grundsätzlich zugänglichen, leichten Zugang bietest und sagst, du, das ist, sagen wir mal, zu 70% Comedy und zu 30% anregend, maybe?
Hey, maybe. Vielleicht müssen wir es ausprobieren. Ich glaube, ich bin nicht ich finde es nicht uninteressanter Gedankengang. Ich möchte aber nochmal
den Wert des anderen nicht dadurch verändern.
Ich höre manchmal, gerade so in dem Impro-Zirkel, und auch Impro-Festivals.
Also welchen Impro-Zirkel meinst du? Meinst du das an und für sich
Community? Nein, Improvisers on Tour.
Und so europäische, internationale
Impro. Genau, und Impro-Festivals habe ich manchmal das Gefühl, dass an und für sich, und das ist nur, es hat mir nie irgendein Preisgesicht gesagt, aber dass an und für sich für seine Breite ein bisschen belächelt und nicht ernst genommen wird, weil sie nur Unterhaltung macht. Und ich glaube, dass Unterhaltung einen unglaublichen Mehrwert für eine Gesellschaft hat, wenn er zugänglich ist für alle.
Ja, so. Diesen Punkt würde ich 100% unterschreiben.
Aber vielleicht machen wir ja mal hochpolitische Impro. Ich meine, vielleicht um das noch zu sagen, wir haben ja heiss. Wir haben eine Show, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, mit der Republik, wo das macht. Also wir gehen ja schon in die Richtung.
Ja, und ich weiß nicht, ob Zürich Schnurre sich nicht anfangen wird, mit lokalpolitischen Fragen zu beschäftigen. Nee, klar, also eben, das finde ich eben das Bewundernswerte an uns. Wir probieren uns ja wirklich mit der Breite auseinanderzusetzen und nicht ein Kollektiv von KünstlerInnen zu sein, die sich einer klaren Agenda. Denn ich als Geschäftsführer möchte einen Ort schaffen, wo jemand, der die SP und der die SVP wählt, beide nebeneinander sitzen können und sich beide über jemanden kaputt lachen können, der gerade versucht, einen Brief durch den Schlitz zu werfen, aber es nicht schafft, weil er halt Brief, Schlitz und die Person selbst ist.
Was für ein wunderschönes Bild, oder? Also, und darum glaube ich, an das, was wir machen, auf einer ideellen Ebene extrem fest dran. Und ich glaube, das ist der Haupttreiber, warum ich es mache. Das mag man nicht sehen, wenn ich im Maestro irgendwelche dumme Jokes machen, aber ich glaube, das liegt ganz, ganz fest dem zugrunde der Liebe für Impro.
Und damit auch den künstlerischen Auftrag, ein Unterhaltungsort zu sein. Und ich meine, wir haben uns bisher sehr fest auch von wirklich politischen Aussagen distanziert. Ich weiß noch, als der Russland-Ukraine-Krieg losgegangen ist und dann haben wir einen Maestro gemacht, wo wir gespendet haben und wir haben für einen Abend die Beleuchtung auf blau und gelb gemacht. Ja, aber wir sind auch nicht weitergegangen. Es gab viele, viele Statements und neben Aussage, eigentlich sehen wir auch einen Wert darin, ein bisschen man kann sehr argumentieren, gerade in einem Land, das neutral ist, kannst du nicht politisch sein oder bist du damit, unterstützt du die herrschende Klasse, wenn du nicht politisch bist, aber ein Ort zu sein, und das finde ich wirklich schön, wo eine Grüne, ein SVPler, ein Vegetarier und Fleischliebhaber, wo die alle nebeneinander sitzen können und das Gemeinsame genießen können, dass es kein Ort sein muss, wo du dich hier politisch positionieren musst.
Und gleichzeitig glaube ich, dass man als Person, die in dieser Gesellschaft lebt und sich mit anderen Menschen austauscht und sich auch nur ein bisschen informiert über was passiert in der Welt und dann auf der Bühne steht, sozusagen gar nicht apolitisch kann sein. Weil was man abbildet, ist immer irgendeine Form von Meinung und immer eine Form von Positionierung. Klar, wir machen nicht extreme politische Aussagen als Organisation, aber ich glaube, die Reproduktion von was auch immer wir zeigen, ist schon politisch in irgendeiner Form.
Ja, das ist eine grundsatzpolitische Debatte. Ob du durch dein Senden immer politisch bist, auch ohne dass du es willst. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo du das über das Gendern diskutieren darfst, ob du damit also exkludierst, wenn du nicht genderst, weil du damit die männliche Form benutzt. Und das, meine Damen und Herren, wird zu ein paar E-Mails führen, die mir dann sagen, Scheißdreck, seid ihr apolitisch, ihr gendert in eurem Podcast. Und da sage ich dazu, dass an und für sich formuliert mit Gender, wie nennt man das, neutraler, gerechter Sprache, genderneutraler Sprache. Das ist eine Entscheidung, wie wir kommunizieren. Wir mussten uns aber immer mal dazu hinbestellen. Wir haben uns dafür entschieden. Aber wir schreiben keine einzigen Personen im An und für sich vor, sie habe doch bitte genderneutral zu reden. Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne und jede Einzelne für sich fällen darf, wie er oder sie oder es das möchte. Und das ist für mich das. Es gibt da Orte, da redet das an und für sich, dann muss es sich entscheiden, wie redet es und hat sich einfach dafür entschieden. Und es gibt, politisch wäre für mich, wenn man sagen würde, jeder hier muss im Doppelpunkt reden und schreiben. Das finde ich nicht und das ist so der Zwiespalt dazwischen. Donald ist nicht ganz meiner Meinung. Mal gucken, ja, soll nein, ich das Thema noch
zulassen? Ich weiß nicht, ob ich es zulassen Gedanken und das jetzt soll share, aber ich meine, also es gibt, ja, es ist schon auch nicht ganz wahr, dass man nicht, also es hat auch schon, also ich kann sagen, ich als künstlerischer Leiter habe auch schon das Feedback an Moderationen gegeben, dass ich gesagt habe, ich finde, wir sollten. Also ja, es ist nicht ein Imperativ, aber es ist trotzdem, ich finde schon, wir sollten eigentlich gendern.
Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob du sagst, du musst oder ich finde, du solltest. Und wenn, ich glaube, weiß auch nicht, ob es jetzt viele Leute beim An und für sich gibt, die sagen, ich werde das gar nicht machen.
Nein, niemand.
Also. Und ich werde auch, ich find auch niemanden, der sagt, du hast in dieser Show 13 Mal nicht gegendert, das ist nicht okay. Und dass man sich dann beschäftigt und sich fragt, okay, was heißt das und was sagt der kulturelle Zeitgeist und was möchte man ausdrücken? Fair enough, aber es ist einfach, es ist kein Zwang. Es gibt niemanden von oben, der sagt, so muss es sein. Und ich, das ist, glaube ich, auch diese Breite, die wir zulassen möchten. Ja? Das ist interessant, haben wir eine Abzweigung genommen von der Frage, was heißt es, Kühlei zu sein? Wir sind zu einem sehr spezifischen einem Aspekt, was wollen wir ausdrücken und nicht ausdrücken und für wen wollen wir da sein? Vielleicht aber machen wir ja in Zukunft noch mal eine zweite Folge, wo wir einfach mit der Kühlei oder mit der Schokolade über andere Dinge sprechen. Donat, du wolltest noch was sagen, ich gebe dir den letzten Satz und dann kommen wir zu Donats Thema.
Ich kann nur sagen, es passt ja perfekt das Thema, weil genau das Fragen sind, wo man sich als Kühlei damit auseinandersetzt.
Cool.
Was zeigen wir, wie wirken wir, wer ist bei uns und was wollen wir eigentlich mit dem? Und ich glaube, das ist ein Kern von der Aufgabe, sozusagen.
Nebst Geld verdienen, die Leute glücklich machen und die Breite der Impro abzubilden. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren und alle anderen Lebewesen, wir kommen zu Donats Thema.
Gary, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Mhm. Und zwar würde ich gerne wissen, was deine Gedanken darüber sind, wo, ich sage jetzt mal Kunstform in Anführungsschluss, ich weiss, du hast den Begriff nicht so gerne, aber vielleicht, oder Theaterform, Impro sich an entwickelt. Das frage ich vor dem Hintergrund, dass, wenn wir ehrlich sind, in den letzten paar Jahren gar nicht mehr so viel bahnbrechende Entwicklung passiert ist. Der Keith Johnstone hat je nach Quelle in den 70er, 80er Theatersport und Maestro entwickelt. Der Del Close hat auch etwa in dem Zeitraum den Herald entwickelt. Es gibt vielleicht noch narrative und musikalische Impro. Aber eigentlich hat sie in den letzten Jahre keine bahnbrechende Weiterentwicklung von unserer Form gegeben. Yes and wird unterrichtet seit ewig. Ich habe das Protokoll von meinem ersten Kurs geschaut, auf die Vorbereitung auf das. Wenn wir ehrlich sind, unterrichte ich selber 70% von den Sachen, die dort unterrichtet worden sind. Wir wiederholen, was es schon gibt. Wo geht Impro an? Was ist die nächste grosse Entwicklung? Was denkst du?
Ich glaube, dass die nächste große Entwicklung wird die Digitalisierung sein. Ich glaube, man könnte sich ja die Frage stellen, in vielerlei Hinsicht ist Impro-Theater ja ein, ich würde das nicht so unterschreiben, aber man könnte es so betrachten, ist ein Abklatsch von dem, was Theater macht. Also was auf Theaterbühnen passiert. Es gibt Musicals, es gibt Narrative, es gibt Abstrakte, es gibt Sketch-Shows, es gibt diese Dinge und Improvisationstheater ist bei ganz vielen Dingen, wir machen das so wie die, einfach ad hoc. Und dann finden wir raus wie und dann finden wir, was machen wir dann besser als die anderen und was schlechter. Und all die anderen Formen gab es vor der Impro und dann hat man das gesehen und dann hat man das mehr oder weniger nachgebaut. Und es sind ja nicht nur wir, die sich überlegen, wie kann man Inhalte oder wie kann man Dinge an das Publikum tragen, das fragt sich wahrscheinlich jede Kunstform. Und wir kommen dann wahrscheinlich alle auf ungefähr die gleichen Lösungen. Und ich würde jetzt behaupten, das Theater hat sich in seinem Stil immer weiter verändert. Genau, und da würde ich sagen, hat sich die Impro dann schon über die Zeit verändert. Also gerade das europäische Impro war vor 10, 15 Jahren, das deutschsprachige europäische Impro, war sehr viel game-lastiger und ist inzwischen, hat eine Verschiebung mehr zu szenisch und Game of the Scene gemacht. Aber es ist halt einfach die europäische, das ist jetzt die deutsch-europäische Betrachtungsweise. Die Amerikaner hatten ihren Stil und der hat sich in deutschsprachigen Europa immer mehr durchgesetzt. Das heißt, im Stil wird sich das weiter verändern. Vielleicht wird es irgendwann eine Phase geben, wo jetzt alle irgendwie so 2-3 Personen in einer Show großartig finden und sagen, das ist eigentlich das Beste, und vielleicht in 10 Jahren sagen wir alle, also mindestens 12 Leute, sonst kann man ja gar nicht wirklich all diese Sachen darstellen. Aber das ist ja alles nur Stil, und im Grunde genommen läuft dasselbe unten drunter mit einem anderen Stil. Ich glaube, eine größere Transformation in der Art, wie wir Inhalt kreieren, wie wir Inhalt präsentieren, wird in der Digitalisierung liegen und wird im Einsatz von Video, wird im Einsatz von Ton, im Einsatz von Bild, eventuell, und ich weiß, dass es in England erste Experimente damit gab, im Einsatz von Virtual Reality, also das Impro durch Virtual Reality Devices wie Apple Vision oder Oculus und solche Dinge wahrgenommen wird und du halt diese nicht mehr Menschen auf einer schwarzen Bühne in schwarzen Outfits hast, sondern auf einmal dann Drachen und was weiß denn ich, wirklich filmisch, fast anfängst, Filme schon improvisieren zu können und nicht mehr nur Theaterstücke. Aber auch das folgt eigentlich wieder was anderem, und dann machen wir auf einmal das nach, was Artificial Intelligence jetzt schon macht, Augmented Realities oder was Filme auch machen. Ich glaube, dass das, weil das wird immer billiger und immer leichter. Das ist natürlich auch ein Weg gewesen, dass Impro-Theater dadurch auch seinen Weg gefunden haben, dass Bühnen einfacher zugänglich wurden und dass Technik einfacher wurde und du brauchtest nicht mehr, es gab nicht nur Staatstheater, die 1200 Personen brauchten und 14 Menschen brauchten, die überhaupt das Theater bewegen können, damit da überhaupt was geht, und dass irgendwann kleine Theater auftauchten, wo es eigentlich nur noch eine Person brauchte, und dann, wenn es so zugänglich, wenn es so handhabbar wird, dann kommt die Impro ins Spiel. Alles, was einfach ist, können wir dann machen. Das ist genau wie Computer, waren in den 80ern nur für ganz wenige Auserwählte, und heute kann jeder Double das Handy bedienen. Und diese Zugänglichkeit macht es, oder diese Vereinfachung macht es zugänglich, und ich glaube, dort, wo Unterhaltungs- oder Kommunikationswege zugänglich werden, wird die Impro mit reingehen. Und ich glaube, in 10 Jahren ist Videoprojektion, ist vielleicht sogar wirklich ad hoces Video- und Bildmaterialproduktion für diese Show, also gar nicht vorproduzierte, sondern durch mit AI-Mitteln live produzierte Sachen, so wie Musik live produziert wird, sehe ich als ein Teil der Zukunft. Ich würde nicht sagen, dass das ein Quantensprung ist, ich würde sagen, das ist dasselbe in neueren Gewändern. Ich würde sagen, wir könnten es vielleicht schaffen, uns im narrativen Erzählen weiterzuentwickeln. Also ich würde die Behauptung machen, ich bin kein Filmwissenschaftler, aber ich würde behaupten, dass sich die Geschichten, die Fernsehen und Filme erzählen, in den letzten 20 Jahren massiv weiterentwickelt haben. Sie sind dichter und komplexer geworden. Ich denke deswegen drüber nach, ich habe über Weihnachten einen Film aus den 80ern gesehen und gedacht, das würdest du heute nicht mehr so gucken. Der ist zu simpel, der ist zu seicht. Selbst wenn du jetzt heute Marvel-Filme anguckst, man kann von Marvel-Filmen halten, was man will, aber sie haben eine mega narrative Dichte, was da eigentlich auch alles erzählt wird. Und das hat die Impro, glaube ich, noch nicht so nachvollzogen. Die Tiefe, die das Filmische und Fernsehgeschichten erzählen, in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Wir sind, glaube ich, da immer noch sehr auf dem Geschichtenerzählstand der 80er, 90er Jahre. Sehr simpel. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, aber das wäre ein Ort. Und also neben der Digitalisierung und der Geschichten wäre der dritte Ort, wo aus meiner Sicht eigentlich das noch nicht ganz erfüllte Versprechen der Impro-Theater drin ist. Aber ich weiß auch nicht, wie ist es wahrlich Theater für und mit den Menschen, die es machen, zu machen.
Wie meinst du das?
Also die echte, vollkommene Involvierung der Zuschauenden. Und ich meine, da gibt es natürlich andere Anbieter, da gibt es so die Immersive und Massive Role-Playing-Situationen. Da sind wir eigentlich schon mal in so eine Richtung gegangen. Aber vielleicht nicht ganz alles ist eure Entscheidung und eigentlich ist es Role-Playing. Aber wirklich vielleicht noch mehr die Gedanken, die Meinungen, die Vorlieben der Zuschauenden einzubetten. Wobei ich nicht weiß, ob die Zuschauenden das wirklich möchten. Auch so eine Pfirsich hat mit solchen Shows ja Erfahrungen gemacht. Drama der Mehrheit war so ein Stück aus den guten alten Tagen von, weiß ich nicht, 2018 rum, wo man solche Experimente gemacht hat. Böse hat damit ja auch experimentiert. Aus den Shows, wo ich gesehen habe, würde ich, ja, ich weiß, Niki ist vielleicht nicht ganz der Meinung, ich würde sagen, eher so halb erfolgreich, würde ich behaupten. Und ich würde vor allen Dingen sagen, Netflix hat es probiert. Als Netflix sogar groß wurde, gab es diese Zeiten, wo Netflix Filme gemacht hat und Serien gemacht hat, mit Publikumsentscheidungselementen drin, also respektive jeder hat dann quasi seinen eigenen Film oder seine eigene Serie gebaut. Und die sind auch wieder verschwunden. Black Mirror gab es dann noch so. Das
Bandersnatch.
Bandersnatch nannte man das genau. Kimmy Schmidt hatte solche.
Ah, wirklich?
Ja, es gibt, es gibt, glaube ich, einen Film von The Unbreakable Kimmy Schmidt.
Wo das so keine läuft. Serie, aber nicht gewusst.
Und wo es dann eher so videogamig wurde, wo du halt den richtigen Weg finden musstest. Aber ich glaube, bei Black Mirror war das, glaube ich, nicht so. Das waren wirklich mehrere Geschichten, die sich halt wirklich verändert haben. Ich glaube, es hat bei Netflix auch nicht ganz funktioniert. Ich denke, hey, wenn so jemand wie Netflix das so einen Customer Insight hat, dass seine Zuschauer so gut analysieren kann, ne? Also das ist ja, also der Marketeer und Betriebswirtschaftler in mir träumt davon, dass ich so viel Daten über die Entscheidungen und Wünsche meiner Kursteilnehmer und Showzuschauer hätte. Wow, wie sie, wenn sie zum Schluss kommen, let's not do it, dann klingt das für mich wie ein bisschen wie, das ist nicht wirklich, was eine Mehrheiten möchte, sondern die Mehrheiten möchte es erzählt bekommen und nicht wahnsinnig viel entscheiden. Aber vielleicht könnte ja Impro eine Nische sein in einer Zukunft für diejenigen, die wirklich selbst entscheiden wollen. Ich weiß einfach nicht, ob du die Geschichte sehen willst, die deinen Nebenmann und deine Nebenfrau entschieden hat. Wenn, möchte ich, glaube ich, die Geschichte sehen, die ich entschieden habe. Ja.
Was ich mega spannend finde, was irgendwie anklingt, ist, dass du Netflix referenzierst als sozusagen oder als Orientierungspunkt für uns. Was ja eigentlich mal auf den ersten Blick nicht unbedingt, also nicht so der offensichtlichste ist für mich, weil es ist eigentlich etwas, es ist eine andere Form von Unterhaltungsanbieter.
Aber es ist ein Unterhaltungsanbieter, deswegen.
Genau, aber ich würde dort auch eine Frage stellen: Fehlt uns als Impro-Community und als Impro-Organisationen weltweit die Vernetzung und den Austausch, um überhaupt die Form so weiterentwickeln?
Nein.
Wieso nicht?
Weil ich glaube, dass, also natürlich wäre es total schön, und wenn man das organisiert und strukturiert hinbekäme und alle auf in einem ähnlichen Stil und Niveau arbeiten würde, wäre das toll. Und wie die Affirmative ja letztens in ihrem Podcast auch erwähnt hat, planen wir seit 2 Jahren eine Impro-Unterrichten-Konferenz.
Stimmt, das habe ich gehört.
Ja. Das ist bisher über eine WhatsApp-Gruppe noch nicht hinausgekommen, aber die WhatsApp-Gruppe gibt's. Da wäre natürlich extrem viel Potenzial, aber ich glaube, die Wahrheit ist eher, dass die dominanten Player einer Region definieren die Impro. Impro ist nicht allgemein, sondern das an und für sich definiert zu einem hohen Maße, was Impro ist in Zürich. Und das muss nichts mit der Impro zu tun haben, die in Dresden gezeigt wird. Und was die Zuschauenden in Dresden unter Impro verstehen, wird viel mehr davon geprägt sein, was in Dresden gezeigt wird. Oder was, weil es so wenig ist, kennt man es nicht, als was die Zürcher Impro-Community oder sogar die Menschen, die Impro sehen, verstehen Impro durch an und für sich. Und dafür bräuchte es universelles Medium für die Zuschauenden. Und das hat das Fernsehen, das hat das Kino. Als wir alle angefangen haben zu titeln und zu übersetzen, wurde das ja global. Davor gab es ganz lokale Fernsehmärkte. Ich gebe dir sofort das Wort zurück. Ich fand es mega spannend. Ich habe gerade einen Podcast gehört über südkoreanische Kultur, die halt erzählt haben, ja, Südkorea hat so viele tolle Sachen, ne, wie K-Pop und Squid Game und den Oscar-Film, wir hätten gerade nicht mehr einen Parasite, den sie hervorgebracht haben. Und gleichzeitig sagt der Typ, der da ist, Leute, damit ist Korea on the map gekommen und für Kultur und in Tat und Wahrheit, seitdem gibt es kaum mehr wirklich große Korean Culture, weil so Filme angeht, weil die machen jetzt auch alle nur noch, was Marvel macht. Weil die Filmproduktion in Korea wurde dadurch groß, dass es halt so große Exponenten gab und es kam viel Geld. Und was haben die gemacht? Die haben nicht koreanische traditionelle Kultur gemacht. Und ich gesagt, ja, womit verdienen wir unser Geld? Wir müssen an den Massenmarkt. Also kopieren wir mehr oder weniger Marvel auf Korean. Und damit wurde die Kultur wieder vereinheitlicht. Und ich glaube, dadurch gibt es halt ein gemeinsames Verständnis, was ein Film und was eine Serie ist. Ein bisschen traurig, dass es viel weniger Lokale gibt. Aber die Impro ist, glaube ich, noch extrem lokalisiert. Und damit ist das Verständnis der Zuschauenden lokalisiert. Und deswegen ist es nicht einfach, dass die Holländer das übernehmen, was die Zürcher rausgefunden haben, weil wir haben das rausgefunden, das ist unser Publikum. Ja.
Genau, also ich würd das so unterschreiben im Sinn von, dass das der Status quo ist momentan, dass sozusagen Impro extremes Monopol hat, sozusagen dort, wo du bist, hat sozusagen das grösste Theater oder den Orientierungspunkt. Aber meine Frage wäre eben genau die, wäre nicht das ein grosser Innovationsschritt, wenn man könnte, den Austausch, so, du hast vorhin gesagt, das Medium, glaube ich, oder das Austauschmedium schaffen, wo das möglich wäre?
Ja, aber wie denn?
I don't know. Ich habe absolut keine Antwort auf das.
Also ich glaube, wenn ich jetzt wieder zum
Theater... Vielleicht mit Digitalisierung zusammen. I don't know.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre eine große Digitalisierungsproblematik, das zu lösen. Wie funktioniert dieses Medium, das so fest von der autopoetischen Feedbackschleife lebt, also von einem direkten Reagieren und Agieren aufeinander von Publikum und Spielenden. Ja, das werden auch wir bald versuchen zu lösen. Aber wie machten das die jetzt, wieder habe ich vorhin gesagt, wir gucken zu den anderen theatralen Kulturformen und was machen die Touren, ne? Also dann geht halt, was weiß ich, Hamilton geht auf Welttour und dann verbreitest du Hamilton überall. Und der Hamilton hat es auch noch Spotify, das hilft es zu verbreiten. Große Theaterstücke ist jetzt gar nicht mehr, die gehen auch auf Tour. Also wenn das Schauspielhaus irgendwie Preise gewinnt für irgendwelche abgefahrenen, wir ziehen uns aus und kippen uns Blut über den Kopf, Theaterstücke, dann gehen die damit nach Berlin und dann gehen die damit nach Wien und dann gehen die damit vielleicht mal nach Kenia und spielen in einem deutschen Theater in Kenia das und machen Kulturaustausch in die Welt. Aber erreicht das wirklich... Wenn wir jetzt von Unterhaltung, wir reden ja ein bisschen von Masse. Es erreicht schon Leute und auch Subkulturen und Kleinkulturen und Nischen und Hochkultur verändert die Welt. Ich möchte nicht sagen, dass nur das Massentaugliche ist das einzig Wirksame. Auch die Nische ist wirksam. Aber das ist nicht das, was uns zwar interessiert. Die gehen halt auf Tour. Aber dafür braucht es wahnsinnig viel Geld. Also entweder musst du halt Hamilton haben oder einen Phantom der Oper oder so, mit dem du einfach unglaublich viel Geld hast verdienen können. Weil da spielst du einfach 2 Jahre lang jeden Tag und verkaufst 1000 Tickets und da ist einfach immer viel Geld im Spiel machbar. Oder, das ist halt das Schauspielhaus-Ding, ne? Also was ist ein Ticket beim Schauspielhaus? Jedes einzelne Ticket ist 800 Franken vom Staat, so öppis, in dem Dreh, wenn nicht sogar mehr. Für jedes Ticket, das verkauft wird, zahlt der Staat 800 Franken. Dann kann man solche Sachen auch machen.
Ist das eine reale Zahl?
Ja, es ist, glaube ich, sogar mehr.
Krass.
Es ist also, wenn du die Subventionen durch die verkauften Tickets teilst. Und das haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar nicht cooler ist. Dass Impro vielleicht eine noch der Kulturformen ist, die wirklich noch lokal sind. Und wenn du die Affirmative sehen willst, mit ihrem coolen Affirmative-Stil, der ganz anders ist als das an und für sich, ab und zu kommen sie jetzt mal besuchen, dann hat man so einen Glimpse, aber eigentlich müsste man nach Mainz fahren und müsste sich dort ihre Show, der Clou, anschauen. Und es ist vielleicht wirklich eher was für Feinschmecker und sie bauen ihren Stil zusammen mit ihrem lokalen Publikum auf. Wir unsere mit unserem lokalen Publikum. Vielleicht ist es ja für die Impro auch, vielleicht ist es nicht das Förderlichste, dass wir zu der universellen Impro kommen, aber vielleicht ist es ein Mega-Reiz, dass sie eigentlich lokalisiert bleibt und sie ist halt so krass sprachabhängig und nicht wie ein Film übersetzbar, werden wir ziemlich fest in Sprachregionen mal bleiben. Denn ja, es ist wahnsinnig toll, was Leute in Argentinien machen. Ich spreche kein Spanisch. Das heißt, für mich, an mir geht argentinischer Impro einfach auch vorbei, genau wie die allermeisten Menschen in der Schweiz. Und vielleicht aber ist es eher ein positiver Aspekt, dass es so, man kann wirklich noch, es lohnt sich einfach nach Hamburg zu gehen und sich die Hamburger Impro anzugucken. Und es ist nicht wie Kino. Man muss nicht nach Hamburg gehen, um ins Kino zu gehen. Du musst nicht mal mehr nach Hamburg fahren, um Musicals zu gucken, weil du musst einfach lange genug warten. Die kommen nach Basel oder nach Zürich, kommen die Musicals, die in Hamburg laufen. Und nicht Netflix ist zu 90% überall dasselbe. Ich finde das, glaube ich, gerade geil, aber vielleicht bin ich gerade ein bisschen Januar-romantisch.
Hey, ich glaube, es ist ja ein Gedanke, wo ja auch nicht neu ist, sozusagen, dass die Impro auch ein bisschen die Abkehr von dieser Globalisierung ist, im Sinne von, dass sie so lokal, unmittelbar, einmalig ist. Da würde ich mich aber die Frage stellen, ist dann Digitalisierung dort drin nicht eigentlich auch unpassend. Und eigentlich genau das der Reiz vom Impro, dass es lokal, einmalig, unmittelbar ist und dass eigentlich der Versuch, das in irgendeiner Form festzuhalten oder zu digitalisieren, eigentlich von dem Reiz, von dem Reiz weg.
Du hast mich dann, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine nicht, dass Impro konserviert wird auf digitalen Wegen und transportiert wird. Ich meine, dass es digitale Elemente in die Performance
Voll, aber das habe ich schon so verstanden. Aber trotzdem wäre das ja irgendwie, man würde etwas, also man könnte ja auch sein, dass die Leute das auch schätzen, dass es eben in dieser ganzen digitalisierten
Voll.
Gesellschaft
Voll.
Ein Ort ist, wo das nicht so ist.
Aber ich glaube ich auch nicht, dass alle Impro, das wäre sowieso, nicht alle Impro sollte auch an einem lokalen Ort gleich ausschauen. Mhm. Nicht alle Impro-Shows müssen Maestro-Shows mit Jingle und Aufgang und Verbeugungsordnung und 200 Leuten sein, sondern eine Impro-Show, wie ich in meinem Neujahrskostüm meiner Rettung gezeigt habe, all you need is a black chair. Mehr brauchst du nicht, du brauchst einen Stuhl, weil sitzen wird auf Dauer wahnsinnig anstrengend. Du brauchst einen Stuhl, mehr nicht. Du brauchst nicht mal eine Bühne, du brauchst nicht mal Licht. Du musst gesehen werden, du brauchst einen Stuhl, damit du den in Szenen setzen könntest. Und wenn du sagst, wir setzen uns nie, brauchst du nicht mal einen Stuhl. Mehr brauchst du nicht und alles andere ist Variation. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Variation, das wird das Neuere sein, die Variation wird eine digitale Elemente sein. Ne? So wie Musik war auch nicht am Anfang bei der Impro mit dabei, war auch, glaube ich, einfach nicht so einfach, gab nicht solche Keyboards und solche Sachen und Lichtelemente, wie sie das an dem für sie einsetzt, waren auch nie Teil, weil war nicht so einfach machbar, wie das heute machbar wird. Und dann nehme ich an, wird es all die alten Dinge geben, vielleicht wenn wir uns narrativ weiterentwickeln und dass wir werden einfach hoffentlich, zumindest in Zürich, einfach qualitativ immer besser, weil die Ausbildung besser wird und wir es schaffen, schneller Leute auf höhere Erfahrungslevels und Niveaus zu bringen und dann hoffe ich, dass die Impro in Zürich insbesondere breiter wird. Dass es einfach auch in Zürich abgefahrene artsy-fartsy-Shit-Impro gibt und dass die Impro-Community so groß wird, dass sie sowas supporten kann. Also, ja.
Was ja Leute immer denken, was ich schon immer wieder gehört habe, dass es an und für sich eigentlich nicht so toll finden, wenn es neben uns noch Impro gibt. Ich glaube, das ist eine Wahrnehmung, die es gibt. Und ich glaube, das ist nicht, also, das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, dass Impro breiter und mehr wird, wenn es mehr gibt. Und dass es nicht eine begrenzte Anzahl ZuschauerInnen und so gibt. Also, wir finden es geil, wenn es Impro gibt, wenn es verschiedenste Shows, verschiedenste Orte, verschiedenste AnbieterInnen gibt. So.
Und wenn irgendeine Impro-Gruppe da draußen, also wir werden Dinge tun, die wir das Gefühl haben, der Impro-Szene und dem anderen für sich nutzen. Aber wenn irgendjemand eine Idee hat oder was braucht, damit was Cooles, Impro-mäßiges zustande kommen kann, dann kommt bitte zu uns. Also hier Close Encounter Theaters hat für ihre Festival Räume von uns gebraucht. Klar, ja, wir machen kein Festival, go ahead, da, wir können den Raum anbieten. Ab und zufällig hat sich mal unsere Tonanlage ausgeliehen. Klar. Oder ich habe mich letztens mit der Daniela unterhalten, die das Artist in Residency Programm beim Theater Ida betreut, mitunter betreut. Und ich habe gesagt, Leute, wenn ihr jetzt jemanden in den Punkt kommt, wo ihr sagt, wir würden gerne jemanden aus Neuseeland einladen, aber das können wir uns einfach nicht leisten, können es nicht refinanzieren, redet mit uns. Dann sagen wir vielleicht, hey, super, die leiten bei uns eine Probe und wir beteiligen uns an den Kosten. Wir glauben, mehr Impro ist besser. Und mehr Impro schafft mehr Publikum. Und das sehen wir über die gesamte Schweiz und auch hier in Zürich. Und wir werden nie Leuten, die nicht uns aktiv schaden wollen, Steine in den Weg legen.
Voll. Und im Zuge dessen auch Kooperationen.
Ja.
Im Sinne von, wir kommen im Fall mit euch spielen. Ja. Wir haben Bock auf das. Also, und dann muss man nicht 4000 Stutz zahlen, sondern man kann uns einladen. Und wenn es terminlich möglich ist, vielleicht geht es ja nicht, weil es läuft viel. Aber wir sind grundsätzlich haben wir auch Lust, zu euch zu kommen, auch wenn wir nicht ein professionelles Ensemble sind. Sondern
voll. Und entweder das an einem Pfirsich oder auch zum Teil einzelne Leute. Und wenn es halt eine Einzelperson ist und sagen, hey, für das an einem Pfirsich lohnt es finanziell nicht, aber vielleicht hat jemand Lust, einfach so zu kommen, gibt's. Also ich komme zum Teil und spiele einfach so bei Leuten mit, weil ich weiß, ja, könnt ihr euch nicht leisten, kein Problem. Ich habe aber Lust, Impro zu machen, ich habe Lust, mich auszutauschen. Und ja, also das ist schön, dass du das sagst, weil das... Ich hoffe auch, dass das einer der Zukünfte der Impro-Szene sein wird, dass die Impro-Szene größer und vernetzter wird.
Was ist denn die Zukunft vom An und für sich? Also wenn du sagst, du hast jetzt so sehr global gesprochen und gesagt Digitalisierung, Storytelling, was heißt das für so an und für sich?
Das an und für sich wird weiter alle Nischen und Winkel ausleuchten, wo man noch Impro hinbringen könnte. Und wir werden das experimentieren und versuchen, und das kann lokal, regional, das kann das Medium sein. Also wir werden weiter versuchen, Impro in alle möglichen Gefilde und Medien und Orte zu bringen. Und wir werden versuchen, unsere ImprovisateurInnen so krass gut zu supporten und auszubilden, damit sie die Sachen, die wir machen, innovativ und qualitativ immer besser machen können.
Warum wird es an und für sich in alle Winkel der Welt das tragen? Ist das einfach nur
Größenwahn von Gerald?
Größenwahn von Gerald und irgendwie neoliberale Vermehrung? Oder wie, also nein, ernsthafte Frage. Warum machen wir das? Warum wollen wir das?
Ich, einer der Leitsätze der Vision, die wir bis 2024 hatten, war, wir tragen Impro in die Welt hinaus, denn wir glauben, Impro, das habe ich ja schon tausendmal in diesem Podcast erzählt, Impro macht die Welt besser. Aber Impro ist etwas, wie wir gerade gesagt haben, es ist lokal. Und wenn du in Lugano sitzt, da gibt es dort einfach keinen Impro-Kurs, gibt es keine Impro-Show. Das heißt, du hast ganz wenig Chancen, dass du dich persönlich mit Impro beschäftigen kannst. Es bedarf extrem viel Initialaufwand, es ist nicht niederschwellig. Und die Niederschwelligkeit erreichen wir auch vor allen Dingen, indem wir in die Nähe der Leute gehen. Und ja, ich möchte gern, dass irgendwelche Menschen, die im Hinterland von Luzern leben, und denken, ich habe das mal gesehen, finde das cool, ich würde das gerne mal probieren, um meinen kreativen Ausdruck, um mein Selbstbewusstsein oder um zu gucken, wie kann ich die Welt beglücken, dass die eine Chance haben, einen Impro-Kurs zu machen. Und im Moment, naja, also wenn du irgendwo im Hinterland von Luzern lebst, kannst vielleicht einmal im Monat im Casineum für teures Geld Impro gucken, aber Impro-Kurse, das wird schon richtig schwierig. Und deswegen glaube ich, um mehr Impro in die Welt zu tragen, wird das einer der Schritte sein, das an und für sich und damit Impro zugänglicher zu machen.
Und auch da sind wir wieder, wir glauben mega fest an den Wert von dem, was wir machen und wenn das möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Donald. Und weil du ein geübter Podcast-Hörer von diesem einen Podcast bist, wusstest du, dass das einer der Gags ist, schaffen es, die Gäste den Podcast abzuschließen?
Das habe ich mir fest vorgenommen.
Du hast es geschafft. Und weil du weißt, was jetzt passiert, jetzt kommt der Zeit des Dankes. Und ich bedanke mich sehr fest für Dani Giger für die Musik. Und ich möchte mich heute gerne, und ich hatte es mir schon vorher überlegt, bevor wir das Gespräch hatten, ich möchte mich hier heute gerne bei meiner Mama bedanken, die diesen Podcast übrigens auch hört. Meine Mutter hört diesen Podcast. Ich weiß nicht, wie viel sie von euch versteht, aber ich glaube, sie hört vor allen Dingen mich. Ich glaube, meinen Eltern ist nicht immer leicht gefallen ist, dass ihr Sohn sich irgendwann für diesen Weg entschieden hat, aber irgendwann haben sie ihn akzeptiert und danach habe ich mich wirklich durch meine Eltern sehr, sehr, sehr unterstützt gefühlt auf diesem Weg. Und da mein Vater nicht mehr lebt, kann ich nur meiner Mama danken. Dankeschön. Donat, wem magst denn du danken?
Ich möchte mich gerne an dieser Stelle recht herzlich beim Le Mur Café bedanken. An der Engelstrasse, nicht unweit von dort, wo ich wohne. Es ist ein Grund, warum ich nicht verhungere. Ich gehe dort sehr regelmässig zum Mittagessen. Es grossartige neuseeländische Küche. Wer mal Lust hat, mit mir zu Mittagessen und man trifft mich regelmäßig im Le Mur Café. Danke für das.
Danke, dass du den Donat nicht verhungern lässt. Ja, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch gerne mal in unseren anderen Podcast reinhört, den Donat vorhin nicht erwähnt hat, den Impro for Business Podcast, gehostet von der Corinne. Da hat Donat noch ein paar Folgen aufzuholen dabei. Folgt uns doch auf Instagram oder in unserem WhatsApp-Channel, den ich auch sehr empfehlen kann, um noch viel mehr über den Donat, seine Kaffeevorlieben und das andere Pfirsich im Allgemeinen zu erfahren. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro Lounge. Donat, vielen Dank.
Danke dir.